Tada! Da sind wir schon wieder in 2026 und das ist alles andere als ein unwichtiges Jahr, denn neben den außenpolitischen Geschehnissen rund um diesen orangenfarbenen Herrn in den USA, ja, Preisen, die irgendwie weitergereicht werden und der Feststellung, dass Tresore in Gelsenkirchen nicht ganz so sicher sind, schauen wir 2026 vor allem, aber nicht nur, auf Landes- und Kommunalwahlen. Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Bayern Kommunal, Berlin. Und vor allen Dingen der Osten. Und wenn der Osten gesagt wird, meint man Sachsen-Anhalt und MacPom wählen. Und es deutet sich nichts anderes als eine, wie hat es der Spiegel getitelt vor zwei Tagen, blaue Welle an. Also eine AfD, die nah am Ministerpräsidentenposten sich bewegen kann. Ja, und welche Gründe es dafür gibt, warum diese Entwicklung so kam, wie sie kam und was das alles für die Landes- und Bundespolitik bedeutet, wollen wir uns heute anschauen. Das Ganze machen wir zusammen mit Cornelius Pollmer. Und damit würde ich sagen, let's go.
Der Politikgeflüster Podcast.
2026 wird ein Wahljahr der Superlative. In Deutschland finden 5 Landtagswahlen und 3 Kommunalwahlen statt. Die AfD könnte erstmals Regierungsverantwortung übernehmen.
Der Politikpodcast vom EHG.
Ja, eine Mehrheit der Deutschen rechnet damit, dass die AfD im kommenden Jahr mindestens einen Ministerpräsidenten stellen wird. Nach einer repräsentativen Umfrage des Instituts YouGov gehen 53% nämlich von einem AfD-Ministerpräsidenten aus. 27% rechnen hingegen nicht damit. 2026 wird in 5 Bundesländern gewählt. In Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern kommt die Partei in Umfragen auf an die 40%. Für eine absolute Mehrheit reicht es demnach rechnerisch aktuell nicht. Die wäre aber nötig, da die anderen Parteien eine Koalition mit AfD-Beteiligung ausschließen.
Ja, sag mal lieber TM, 2026 steht vor uns, wir sind mittendrin. Und was sind denn so deine politischen, in Klammern gesetzten, politischen Jahresvorhaben oder Jahresvorsätze oder wie auch immer man das schön nennt? Entmuten musst du dich noch, dann hören wir dich auch. Dann ist der Start umso besser.
Ja, ein bisschen aus der Übung gekommen, neues Jahr, da ist es ja auch schwierig, fast verschlafen, den Jahreswechsel. Nein, ich muss sagen, ich glaube, ich nehme mir vor, was ich mir eigentlich jedes Jahr vornehmen sollte und ich glaube auch jedes Jahr vornehme. Und das ist im privaten Umfeld, in den täglichen Interaktionen, weiterhin meine politischen Werte oder die politischen Werte, die ich für richtig halte, zu vertreten und den Diskurs nicht zu scheuen, auch wenn es manchmal aussichtslos erscheint oder auch wenn man manchmal lieber aus dem Weg gehen möchte. Und vor allem, was ich mir auch vornehme, liegt, ist immer respektvoll zu bleiben, wenn man darüber redet und sich auch die Meinung der anderen anzuhören und offen dafür zu sein, auch die eigene Meinung zu ändern. Ich glaube, das ist ganz, ganz entscheidend in einer Welt, in der doch vieles so festgefahren wirkt und die Gesellschaft sich immer mehr spaltet, dass man dabei sich anfängt und im Kleinen. Und ich glaube, diese Aufmerksamkeit zu haben, das liegt mir besonders am Herzen und das nehme ich mir vor, dass ich weiterhin da auch engagiert bleibe.
Wir haben gemerkt, gleich Internetaussetzer sind bei dir, selbst in den baltischen Staaten. Hoffentlich ist nicht der Angriff von Russland schon kurz bevor, dass es hier aussetzt bei dir da. Ich hoffe nicht. Danke, lieber TM. Genau, und ihr habt gemerkt, also wir haben ja angekündigt, dass wir in das Jahr starten wollen mit diesem kleinen Vorausblick auf dieses Jahr, denn so ein bisschen sind die Wahlen ja ein Vorausblick im weitesten Sinne und damit sehr innenpolitisch. Aber nichtsdestotrotz glauben wir schon, dass das sehr interessant ist, nicht nur, weil die Wahlen in 2 Ostbundesländern so stark thematisiert werden, sondern auch, weil sie durchaus für die Bundespolitik einen Marker und eine Grenze setzen können, mit vielen Konsequenzen, die wir vielleicht aktuell noch gar nicht einschätzen wollen. Und genau deshalb wollen wir heute so ein bisschen darauf schauen und uns die Sachen genauer anschauen. Aber das machen nicht die M und ich alleine, sondern wir sind natürlich ein paar mehr in der Runde. Und auch an euch andere quasi ist die gleiche Frage, was sind denn eure politischen Jahresvorhaben? Und jetzt glaube ich, EN startet, wenn ich nicht völlig falsch bin. Ja, EN startet, gut.
Yes. Ja, hallo erstmal. Ich habe mir jetzt auf die Schnelle überlegt, was ich mir sowieso vorgenommen habe, und da kann ich auch was Politisches draus machen, ist, dass ich mehr lesen möchte. Denn ich sag mal so, die ersten 3 Jahre meines Studiums haben mir ein bisschen den Spaß am Lesen verdorben. Mit ein bisschen meine ich komplett. Und ich möchte gerne wieder mehr Freude dran haben und generell mir nicht den Druck machen, dass alle Bücher sofort irgendwie auch beendet werden müssen, sondern vielleicht einfach mal auch ein bisschen schmökern. Und Dann ist mir noch eine Situation eingefallen. Ich habe eine neue Kollegin und ja, irgendwann spricht man ja dann auch mal vielleicht ein bisschen länger miteinander und das schließt jetzt ein bisschen daran an, was TM gesagt hat. Dann kam es irgendwann aufs Thema Politik und sie wollte mir dann erklären, dass die AfD ja gar nicht so schlimm ist. Und ich glaube, ich hätte noch hartnäckiger sein können, hätten wir nicht an dem Tag so viel Betrieb gehabt. Ihr vielleicht auch so ein bisschen mehr auf den Zahn zu fühlen, wie sie zu ihrer Einstellung kommt. Hätte sie mir nicht zwei Sätze später gesagt, dass sie nicht weiß, wer Alexander Gauland ist. Und es fällt mir sehr, sehr schwer, die Grenze zu finden noch, also nicht bei jeder Person, aber vor allem bei Personen, die ich nicht kenne, zwischen, wie kann ich da jetzt vielleicht auch weiter, keine Ahnung, nicht dem Menschen seine Meinung ändern, sondern eher seine Perspektive erweitern. Ja, das ist so Gedanken, die mir jetzt gerade so im Kopf geschwebt haben.
Nein, Elm, willst du?
Ja, natürlich, ich dachte, ich werde noch anmoderiert.
Ja, bitte, sorry, jetzt kommt NL, der Musical-Star aus Brandenburg, los.
Großartig, vielen Dank, ich freue mich sehr, dass ich heute wieder hier sein darf und ich möchte auch mehr lesen und das nicht nur Besetzungslisten im Theater des Westens, sondern auch mal ein paar mehr Bücher. Das knüpft ganz gut an das, was EN gesagt hat und ich glaube, dass ich mich auch noch ein bisschen mehr mit meiner politischen Argumentationsfähigkeit beschäftigen werde. Nicht nur, weil es an unserer Schule zum Beispiel in der Kommunikation mit der Stadt relativ oft gefordert ist und das teilweise auch ein Blick in die Glaskugel ist, was wir da zu tun haben, sondern auch, weil ich auch regelmäßig auf Menschen treffe, die sind schon Rentner, die sitzen den ganzen Tag zu Hause, lesen die Bild-Zeitung und kriegen dann auf TikTok ausgespielt und genau das, was sie hören möchten, kommt dann raus und ich komme dann teilweise eben nicht mehr hinterher, da so ewig lang ausformulierte Argumente mit irgendwelchen Jahreszahlen und Personen, von denen ich dann tatsächlich nicht mehr gehört habe, und das war jetzt nicht nur Alexander Gauland, kriege ich dann teilweise vorgesetzt und da weiß ich nicht ganz, wie ich reagieren muss, kann und dann auch am Ende darf. Da bietet aber tatsächlich die Kinder- und Jugendbeteiligung ganz coole Workshops an. Ich weiß nicht, ob das mal was für mich wäre. Argumentieren gegen rechts, aber hier auf jeden Fall auch schon mal einen Schritt weiter. Ich freue mich und bin gespannt, was das ja dann so für Diskussionen und Debatten bringt. Und leite ganz konsequent über an JV, JV, der jetzt dran ist, und wir freuen uns schon, dich zu hören.
Wenn es denn technisch funktioniert bei ihm, denn er kam zu spät.
Danke für diese, ja, tatsächlich funktioniert es. Ich hoffe, man hört mich. Ja, also danke für die nette Überleitung, NL. Ich habe tatsächlich relativ spät erst über diese Frage nachgedacht, aber mir ist jetzt gerade vor ein paar Sekunden was sehr Spontanes eingefallen tatsächlich, was meine politischen Jahresvorhaben für dieses Jahr sind. Das ist gar nicht so groß spektakulär, weil ich finde, ich bringe mich schon ja im Rahmen der Möglichkeiten eigentlich ganz gut ein, auch mit diesem Podcast und so weiter, bin ich da eigentlich schon recht zufrieden mit. Das Einzige, was ich mir wirklich vorgenommen habe, ist tatsächlich auf Instagram die Kommentarspalte aktiver zu nutzen und einfach mal zu politischen Sachen öfter meinen Senf abzulassen und einfach mal was zu kommentieren. Da habe ich nämlich viel Lust dran gewonnen in den letzten Wochen, habe auch schon so ein bisschen mal einen Anfang gemacht bei irgendwelchen, ja, komischen, also irgendwie, glaube ich, war das Maximilian Krah oder sowas, wo ich irgendwie ein Insta-Reel von dem gesehen habe, wo der beim Singen irgendwie gefilmt wurde, irgendwie mit seinem Sohn oder sowas, keine Ahnung, habe ich da erstmal einen 161-Kommentar abgesetzt. Das heißt, ich werde mir auf jeden Fall vornehmen, da jetzt aktiver zu sein und einfach mal ein bisschen da in den Diskurs mit einzusteigen, weil man das ja nicht den ganzen AfD-Leuten und Russland-Trollen und so weiter überlassen will, die das leider ja überfluten, die ganzen Kommentarspalten. Ja, also vielleicht etwas ungewöhnlich, aber das ist tatsächlich mein Vorhaben, was mir jetzt so einfallen würde.
Und meinst du wirklich, du erreichst damit jemanden? Also es war ein netter Ansatz, aber meinst du, du änderst irgendwas in der Kommunikation,
ja,
in der
eigenen Bubble? Begrenzt vielleicht, aber
Maximilian Krah liegt begrenzt, bald im Bett, der kann abends nicht einschlafen.
Also wahrscheinlich mit Sicherheit werde ich da jetzt nicht irgendwie viele Leute mit erreichen oder so, aber mir ist jetzt echt nichts anderes eingefallen und ich glaube, dass ja, manchmal macht es mir einfach Spaß, irgendwie da meine Meinung zu äußern. Das ist, weiß nicht. Habe ich einfach Gefallen dran. Auch wenn das
kannst du auch so machen. Also verbietet dir ja niemand. Insofern, ich denke nur, wenn man diese Funktion von Filterblasen und so denkt, dann weiß ich nicht, wie viel das bringt. So eine Gegenkommunikation. Aber du kannst es ja machen, wenn du dich daran erfreust. Ich weiß ja, JS hat daran auch mal größte Freude gehabt früher. Die zu trollen macht es ja heute noch gerne auf Insta, wenn man ihr folgt. Ja, herzlichen Dank in die Runde. Jetzt weiß ich gar nicht, wir haben noch jemanden, der als Wieder-Comebacker dabei ist oder Wieder-Comebackerin, wie ist die weibliche Form davon, weiß ich gar nicht. Ich weiß nur nicht, ob mikrofontechnisch das so gut funktioniert, weil sie auch ein bisschen später kommen. RP, möchtest du etwas zu der Fragestellung sagen? Geht dein Mikrofon oder nicht?
Ich weiß nicht, kann man mich hören?
Naja, mehr schlecht als recht. Probier es trotzdem.
Also ich muss mich tatsächlich NL und EN anschließen. Ich möchte mich mehr mit der Politik auch befassen und belesen, um eben noch tiefer und informierter an Diskussionen, wie diesen hier zum Beispiel teilhaben zu können. Weil der Wille war immer schon da, aber ich hoffe, ich werde es aber dieses Jahr noch besser umsetzen als die Jahre vorher.
Du klingst so ein bisschen, als wenn du per Telefon zugeschaltet bist. Also jetzt zugeschaltet per Telefon haben wir noch jemanden, umso besser. So wie früher in alten Schalten. Wenn man heute teilweise Deutschlandfunk hört, klingt das noch genauso, muss man sagen. Da sind Telefonschalten auch nicht viel besser. Aber gut, jemand, der sich mit alten Schalten als auch mit neuen Schalten auskennt, weil er sowohl die alte als auch die neue Zeit kennt, mein traumhafte Überleitung, ist auch Hans. Hans, schön, dass du da bist.
Hallo.
Ja, lieber Hans, hol uns mal ab. Hast du Vorsätze für das neue Jahr?
Der politische Journalist würde sich wünschen, mehr über die Themen berichten zu können, die viel dramatischer sind in den Auswirkungen als irgendwelche blauen Wellen. Der blaue Planet, Klimawandel, das wird uns und die Generationen nach uns vermutlich viel drastischer betreffen als alles, was da jetzt in Landtags- oder auch Bundestagswahlen rüberschwappt. Das Thema steht einfach hinten an. Es wird nicht so seriös behandelt, auch politisch nicht, wie es behandelt werden müsste. Das kann ich eben nur zur Kenntnis nehmen. Ich finde es bedauerlich und würde mir wünschen, und da, wo ich es kann, will ich es auch gern tun, auf die Bedeutung dieses Themas, die wirklich fundamentale Bedeutung dieses Themas stärker hinzuweisen.
Ja, das wäre was für diesen Rahmen, irgendwie nochmal darauf einzugehen, als quasi Gegenöffentlichkeit. Mal gucken, ob wir das schaffen in den nächsten Halbjahr. Herzlichen Dank in die Runde. Und damit würde ich vorschlagen, wir gehen hinein thematisch in die Folge. Der Blick auf die Wahlen im Osten und nicht nur Wahlen im Osten, Wahlen 2026, aber besonders Wahlen im Osten. Und wir sind sehr dankbar, meine Güte, dass wir es nicht alleine machen, sondern dass wir heute einen Gast gewinnen konnten, der nachweislich nicht nur aufgrund seines Wohnortes, sondern auch seiner journalistischen Tätigkeit sich da auskennt. Bei uns heute zu Gast ist Cornelius Pollmer. Hallo, Herr Pollmer.
Hallo, schön, dass ich hier sein kann.
Ja, Pollmer, vielleicht sagen Sie mal ganz kurz was für sich. Wer sind Sie, was machen Sie und stimmt meine Beschreibung, die ich gerade Ihnen zugeschrieben habe?
Die Frage, wer man ist, ist eine, die mich regelmäßig verzweifeln lässt. Das weiß ich auch mit den 41 Jahren, die ich inzwischen alt bin, immer noch nicht so richtig. Aber in meinem Lebenslauf stehen Dinge und die kann ich kurz wiedergeben. Ich bin in Dresden geboren, 1984 war das. Ich habe Volkswirtschaft studiert, die Deutsche Journalistenschule in München besucht, dann für die Süddeutsche Zeitung lange aus Dresden gearbeitet als landespolitischer Korrespondent und später in deren Feuilleton. Und ich leite jetzt seit einem Jahr die Zeit im Osten. Das ist ein Büro in Leipzig, was die Zeit unterhält mit einigen Kollegen. Und wir machen dort ganz viel für alle möglichen Bühnen in der Berichterstattung der Zeit, was den Osten betrifft. Also wir schreiben für das bundesweite Blatt und die bundesweite Digitalausgabe für die Homepage. Und wir machen aber auch, das ist eine Besonderheit bei der Zeit, jede Woche ein paar Seiten, die sich ausschließlich mit gesellschaftlichem Leben, politischem Geschehen, auch mit Kultur und allem, was noch so zum Leben gehört in Ostdeutschland befassen. Und das ist mein Job und ich glaube, deswegen haben sie mich auch eingeladen.
Ja, da haben sie komplett recht, das war der Plan. Vielleicht bevor wir da ein bisschen in die Tiefe gleich gehen, ich habe noch eine Frage. Ich habe bei Recherche über ihre Person herausgefunden, welche Überraschung, man kriegt es ja schnell raus, dass sie 2019 ein Buch geschrieben haben, wo sie auf den auf Fontane Spuren gewandert sind. Passend zur Wanderung durch die Mark Brandenburg heißt ihr Buch, heute ist irgendwie ein komischer Tag, meine Wanderung durch die Mark Brandenburg. So, jetzt würde mich ja mal interessieren, waren Sie in der Region Werder gewesen? Da war ja Fontane auch, zumindest ein Caputo da gestanden. Yeah. Und wenn ja, ist die Beschreibung von Fontane vor vielen Jahrhunderten die gleiche, die Sie heute unterschreiben würden? Was macht diese Menschen in dieser Region aus?
Also ich war im Grunde wirklich überall, wo Fontane auch war. Jetzt nicht an jeder Dorfkirche, aber ich habe schon versucht, das Gebiet in alle Richtungen mal auszumessen. Ich hatte einen langen Sommer dafür Zeit und bin von der Beschreibung, der Gebietsbeschreibung abgesehen, aber völlig ohne Plan rumgereist. Und ich wollte einfach so ein Gegengift zu meinem journalistischen Alltag schaffen und nicht irgendwelchen Terminjournalismus machen und zu irgendwelchen Pressekonferenzen gehen, sondern ich wollte sehr, sehr bewusst zufällig Menschen treffen und mit denen dann Zeit verbringen, weil das fehlt mir ganz oft in meinem Berufsalltag. Und also Fontane hat ja eine sehr nachsichtige, wohlwollende Meinung gehabt von den Menschen in der Mark, und der möchte ich mich auch anschließen. Also es ist schon erstaunlich, dass beim Architektonischen angefangen, aber auch von so Detailbeobachtungen, die er die Menschen betreffend gemacht hat, als auch gewisse Naturbeschreibungen. Ich fand es schon ziemlich beeindruckend, dass vieles von dem, was er geschrieben hat, bei mir noch einen Resonanzraum hatte und sich irgendwie deckte mit dem, was ich dann gesehen habe. Und da kann man sagen, das ist auch deswegen vielleicht so, weil er wahnsinnig viel geschrieben hat, aber ich glaube, dass es nicht nur daran liegt. Und da kann ich jetzt auch noch meinen Vorsatz für dieses Jahr vielleicht anbinden, weil Fontane hat in den Wanderungen oder vor seinen Wanderungen so als Parole ausgegeben, dass er das Gute auch gut finden will. Und das finde ich immer einen ganz schönen Satz, weil er einen daran erinnert, dass bei allem, was uns belastet, wenn wir in die Welt schauen und wenn wir aufs Klima schauen und wenn wir auch vielleicht in politische Entwicklungen schauen, es auch viele Dinge gibt, die im Kleinen wenigstens ganz okay sind, und sich daran ab und zu mal zu erinnern, das ist einer meiner Vorsätze für dieses Jahr.
Wunderbar, also wir merken den Profi, der verbindet gleich alles inhaltlich, sehr, sehr gut. Ich würde vorschlagen, wenn uns die Zeit ja so ein bisschen wegläuft, dass wir hinein thematisch gehen in den Blick auf die beiden Wahlen. Und also die beiden Wahlen besonders im Osten und dann den Rest. Ich wiederhole mich, aber um klarzumachen, wir wollen nicht bloß diesen reinen Ostblick haben, keine Sorge. Und wir fangen vielleicht mit Sachsen-Anhalt an, aus dem einfachen Grund, weil der, also finde ich jedenfalls aus meiner Wahrnehmung, der mediale Fokus auf Sachsen-Anhalt, auch aufgrund der Geschehnisse der letzten Wochen, kommen wir gleich nochmal zu, größer ist oder extremer ist. Und vielleicht als allererste Frage, also der Plan ist ein bisschen, dass wir erst zunächst ein paar Sachen gemeinsam erkunden mit Herrn Pollmer zusammen und dann in die Diskussion gehen. Vielleicht als erste Frage an Sie, Herr Pollmer, weil wir gerade bei Menschen waren. Würden Sie denn sagen, dass die Menschen in Sachsen-Anhalt sich von ihrem Gemüt und ihrer Haltung unterscheiden von denen in Brandenburg? Weil Sie in Ihrem einem Kommentar beim Deutschlandfunk haben Sie gesagt, Sie waren überrascht, wie die Brandenburger sind. So, das würde ja suggerieren, dass Sachsen-Anhaltiner ganz anders sind. Wie nehmen Sie die Menschen da vor Ort wahr?
Also tatsächlich kriege ich auch immer innerlich ein bisschen Pickel, wenn jemand behauptet, die Sachsen sind so und so oder die Brandenburger sind so und so. Und ich glaube schon, dass es natürlich regionale Eigenheiten gibt, aber dass ich werde immer fündiger, wenn ich mir überlege, keine Ahnung, was unterscheidet gewisse Biografien im Osten von gewissen Biografien im Westen. Und ich würde da jetzt nicht an alten Landesgrenzen irgendwie sagen, links ist so und rechts ist so. Also da und was die Sachsen-Anhalter betrifft, jetzt sage ich es doch mal, bin ich ja gar nicht so auskunftsfähig, wie was die Brandenburger betrifft, weil dort muss ich erst noch rumlaufen, um mir da ein Bild auch in der Fläche zu machen.
Okay, gute Frage ausgewichen. Okay, ich kann das sagen, meine Frau kommt aus der Region. Ich stelle da keine großen Unterschiede fest, nur bei meiner Schwiegermutter. Ja. Da stehe ich Unterschiede fest, aber nur sprachlicher Natur. Denn sobald die diese Landesgrenze überfährt, setzt sich das Sächsische wieder durch. Ich weiß auch nicht, wann das kommt. Aber gut. Ian, leg los. Erste Frage.
Nee, eigentlich ein Kommentar zu dem, was Sie gerade gesagt haben.
Na dann los.
Sprachlicher Natur.
Ja.
Ich bin gerade relativ viel in Sachsen-Anhalt unterwegs, aber immer in der gleichen Region. Und mir ist aufgefallen, dass tatsächlich auf sprachlicher Ebene sehr schnell sehr große Wörter fallen. Also wenn politische Kommentare fallen, dass sehr schnell auch Tabuwörter, also das sind jetzt natürlich alles nur meine Erfahrungen, dafür bin ich ja auch hier in dem Podcast, und es sind ja vielleicht auch Präzedenzfälle, aber die Regel bestätigt ja in der Regel auch die Ausnahme und, andersrum, die Ausnahme bestätigt in der Regel auch die Regel, ja, ich hatte einen langen Tag, Und sehr schnell fällt mir auf, dass auch so Tabuwörter fallen und irgendwie niemand wirklich was dazu sagt. Also entweder das ist dann so eine stumme Zustimmung oder es wird halt darüber gelacht. Und das finde ich, also ist zumindest in dem Brandenburger Umfeld, das ich kenne, auch aus meiner Heimat, nicht so.
Okay, interessant. Kann ich jetzt nicht bestätigen, aber ich bin auch ehrlich, in dem Kontext, wenn ich da bin, wird wenig über Politik gesprochen. Aus guten Gründen, mit mir will man niemand sprechen, woran das wohl liegt. Gut, Herr Bäumer, ich würde vorschlagen, wir gehen mal hinein, anfangs so ein kleiner Interviewteil, wie gesagt, und dann gehen wir in eine gemeinsame Diskussion. Die vielleicht erste Frage, wenn wir auf Sachsen-Anhalt schauen, ist so ein bisschen eine Frage im Rückblick oder auch Vorausblick so ein bisschen. Ich glaube, wenn man auf die aktuelle Wahl guckt, kann man die ja irgendwie nur historisch einbetten oder sich die Frage stellen, wie passt das quasi in die Gesamtentwicklung des Landes politisch? Ich weiß, dass das eine ziemliche Herkulesaufgabe ist, aber vielleicht sind Sie mal so nett und umreißen mal ganz kurz, wie hat sich die politische Landschaft Sachsen-Anhalts eigentlich seit 1990 entwickelt? Was waren so die Parteien, die über die Jahre die Regierung gestellt haben und wie ist so quasi die Entwicklungslinie, die man so ein bisschen nachzeichnen kann?
Also das ist tatsächlich in einem kompakten Maße schwer möglich, aber wir können uns, glaube ich, darauf verständigen, dass wir uns in Erinnerung rufen, dass im Osten generell, und das war auch in Sachsen-Anhalt so, 90 erstmal die CDU stärker als andere Parteien profitiert hat bei den ersten freien Wahlen. Und wir können uns auch in Erinnerung rufen, dass es gewisse strukturelle Probleme in der Folge gab, die auch alle Länder im Osten ziemlich stark betroffen haben. Also wir hatten die massive Arbeitslosigkeit in den 90ern. Wir haben, glaube ich, im Osten 80% der Berufstätigen gehabt, die mindestens eine Umschulung gemacht haben, im Regelfall auch mal arbeitslos waren. Das ist fast die gesamte arbeitende Bevölkerung. Wir haben auch uns in Erinnerung zu rufen, dass wir dann die Hartz-IV-Gesetze, Hartz-IV-Demonstrationen hatten. Also wir hatten immer ziemlich viel Druck und ziemlich viel auch existenziellen Druck im Osten politisch. Und wenn wir auf die Parteien schauen, unterscheiden sich die zwei Länder, die wir heute betrachten und in denen dieses Jahr gewählt wird, ein bisschen. Also nach den anfänglichen CDU-Erfolgen war Sachsen-Anhalt lange von der SPD führend geprägt. Reinhard Höppner ist da als Ministerpräsident so ein Name, den man noch in Erinnerung haben dürfte, der unter anderem dadurch bekannt wurde, dass er das Magdeburger Modell gefahren hat. Das war so eine Minderheitsregierung seiner Partei unter Tolerierung der PDS. Und das war, bevor die PDS zur Linken wurde später, ja ein Riesenpolitikum, diese Partei, die SED-Nachfolgepartei, politisch wieder in irgendeiner Form einzubinden. Und da ist Sachsen-Anhalt mit dieser Premiere sozusagen bundespolitisch in Erscheinung getreten. Und was jetzt die letzten Jahre auffällt, ist eine starke Dominanz der CDU, die von einer stärker werdenden AfD aber zunehmend in Frage gestellt wird. Und der jetzige Ministerpräsident, der letzte Woche angekündigt hat, jetzt doch noch Ende dieses Monats zu übergeben an den Mann, der ihm als Spitzenkandidat bei der Wahl nachfolgt, Rainer Haseloff ist gemeint, der passt eigentlich ganz gut als Figur in die Antwort zu Ihrer Frage, weil mit Rainer Haseloff, der für die CDU, aber auch in Gänze jetzt der dienstälteste Ministerpräsident ist, den wir in Deutschland haben, eigentlich so die letzte auf Landesebene, vielleicht auch im Bund, die letzte politische Figur geht, die als Ostdeutscher diesen Weg seit 90 in politisch sichtbare Position mitgegangen ist. Also der Haseloff war nicht seit 90 in der Landespolitik, aber der hat diese ganze Zeit als denkender, handelnder, oft auch Verantwortung tragender Mensch durchlebt. Und da geht jetzt auch was zu Ende, was 90 seinen Anfang genommen hat. Und ja, das vielleicht mal so als Rückblick im Schnelldurchlauf.
Ist dann dieser Haseloff-Effekt so ein bisschen dieser klassische Landesfahrteffekt, den man ja auch in Brandenburg immer zuschreibt? Auch wir hatten ja immer, so heißt es politwissenschaftlich, starke Landesväter, die Regierung getragen haben. Kann man das dann vergleichen so ein bisschen, dieser personelle Effekt, der aus seiner Rolle wächst?
Also ja, wobei man auch sagen muss, als Haseloff ins Amt kam, war der auch weitgehend ein No-Name. Und alle haben damals gesagt, Wolfgang Böhmer war der Landesvater, niemand kennt Haseloff. Und jetzt haben wir das wieder, wo er geht, er ist mit Abstand der bekannteste und beliebteste Politiker im Land. Und deswegen sind jetzt die Fragen auch so laut, die sich im Zuge dieses angekündigten Wechsels jetzt ergeben, ob der späte Termin, zu dem er jetzt an seinen möglichen Nachfolger auch nach der Wahl im Amt übergibt, ob das noch hilft, diesem Sven Schulze ein bisschen bekannter zu werden in den nächsten Monaten, wenn Anfang September dann gewählt wird. Und die beiden Hauptkandidaten für das Amt des Ministerpräsidenten im Herbst, also Ulrich Siegmund von der AfD und Sven Schulze von der CDU, die liegen beide deutlich hinter Haseloff in den Bekanntheitswerten und Beliebtheitswerten.
Genau, hier ganz kurz, um das mal kurz zu illustrieren, die Daten, die ich gefunden habe, geht es um die Arbeit der Zufriedenheit, also nicht Bekanntheit, sondern Zufriedenheit. Da bei Rainer Haseloff sind 16% sehr zufrieden und 43% zufrieden. Wenn man das mal vergleicht mit den Gesamtwerten der Zufriedenheit, ist das quasi genau spiegelverkehrt. Und Sven Schulze dann danach folgt genau mit diesem besagten 1% sehr zufrieden, 18% zufrieden. Und die Daten gehen dann immer weiter runter. Also genau wie Sie geschildert haben, die Bekanntheits- und Zufriedenheitswerte unterscheiden sich ganz, ganz deutlich dementsprechend. Genau. Tim.
Ja, ich würde vielleicht darauf gleich meine erste Frage beziehen. Wie schätzen Sie denn die Situation ein? Denken Sie, dass das noch einen merklichen Effekt haben könnte, dass jetzt quasi die Übergabe des Staffelstabes stattgefunden hat?
Also ich stelle mir diese Frage auch. Ich tue mich wirklich schwer mit einer Antwort, weil wir so vieles Unerwartete im Osten schon gesehen haben und auch in Sachsen-Anhalt schon gesehen haben. Zum Beispiel war es auch vor der letzten Wahl so, dass noch, weiß nicht, wenige Stunden vor dem Wahltag CDU und AfD ziemlich nah beieinander lagen in den Umfragen. Und am Ende war es ein ziemlich gewaltiger Unterschied dann. Und diese sehr volatilen Zeiten, in denen wir leben, in denen sowohl Personen als auch Parteien nicht mehr so gefestigt in der Dauer wirken und wo wir uns im Osten ja immer noch mit dem Phänomen auseinandersetzen, dass es eine relativ geringe Parteien- und Personenbindung gibt, die macht es schwer, so eine Frage zu beantworten. Ich glaube, und das ist nicht der Versuch, mich zu drücken um eine Antwort, das Timing ist richtig, richtig schlecht. Also es ist viel zu spät, jetzt auf den Schulze zu übergeben. Aber dass man es macht, ist sicherlich richtig, weil selbst wenn es nur 8 Monate, dann 7 Monate sind, wenn man einmal in diesem Amt ist und das Schulze jetzt kommt, man hat eine viel größere Sichtbarkeit in Social Media, auch in den Nachrichten. Und das wird ihm schon helfen, aber es ist nicht gesagt, dass ihm das ausreichend viel hilft.
Was ich in der Statistik, die Herr Kabe schon angesprochen hatte, ganz spannend finde, wo man sich Politiker in dem, im Spitzenranking angucken kann oder im Beliebtheit-Zufriedenheitsranking angucken kann, dass unheimlich viele gesagt haben, kenne ich gar nicht. Zum Beispiel bei Sven Schulze 44% kennen den gar nicht, der Befragten, oder Ulrich Siegmund auch von der AfD. 56%, die sagen, den kenne ich gar nicht. Ich frage mich da auch, woran das liegt und ob vielleicht Umfragen, man muss gucken, wen erreichen die Umfragen und wo werden die gestreut, möglicherweise digital ist. Die Fragen haben alle da den Zugriff und interessieren sich entsprechend. Aber ich glaube, es ist grundsätzlich auch eine Aufgabe, da einfach mehr aufzuklären. Gut, es ist die Frage, für welche Parteien, eigentlich für alle, es ist dem Einzelnen der Einzelnen unterstellt, sich da entsprechend zu informieren und dann auch um die eigene Position vielleicht so weiter zu bestärken. Aber total krass, wie wenig dann entsprechend auch die PolitikerInnen mal gehört haben.
Ja, und das ist ein Phänomen, was wir, glaube ich, noch verstärkt in Zukunft sehen werden, das auch zusammenhängt mit der Art und Weise, wie Menschen im Alltag Medien konsumieren. Und wir können allerorten beobachten, dass es dem Regionaljournalismus, der hauptsächlich sich um Landespolitik kümmert, nicht gut geht. Wir können alle beobachten, dass wir viel am Telefon sind. Und wenn wir am Telefon sind, haben wir in der Regel vielleicht Apps oder Nachrichtenangebote oder auch Videoangebote, die auch nicht dezidierten landespolitischen Fokus haben, sondern mit allem Möglichen sonst aus der Welt bestückt sind. Und da ist es vielleicht auch schwer, auf einem natürlichen Wege diese Dinge mitzubekommen. Ich will das gar nicht entlastend sagen, weil ich finde auch, wenn man Wahlrecht hat und wenn man von dem Gebrauch machen möchte und wenn man der berühmte mündige Bürger sein möchte, dann hat man schon auch die Aufgabe, sich zu informieren. Aber ich glaube tatsächlich, dass es für alle Menschen und Inhalte, und das gilt dann auch für die Politik, deutlich schwieriger geworden ist als früher, zu Menschen durchzudringen. Und wie man das auflösen kann in einer Gesellschaft, in einer demokratischen Gesellschaft, die auf den mündigen Bürger angewiesen ist, das wird uns noch viel beschäftigen.
Sie haben ja soeben schon angesprochen, dass gerade im Osten die Parteien- bzw. Personenbindung wesentlich geringer ist als im Westen, was natürlich auf die Historie zurückzuführen ist, dass im Osten Demokratie einfach noch nicht so lange besteht. Also schon ziemlich lange, wie ich finde, aber trotzdem ist ein Großteil der Wähler eben in Zeiten aufgewachsen, in denen das noch nicht der Fall war. Und meine dahingehende Frage ist, wenn die Bekanntheitswerte auch des AfD-Kandidaten so gering sind, wie viel oder wie wichtig ist überhaupt die Landespolitik für das Wahlverhalten der Wähler jetzt in Sachsen-Anhalt oder in den Ostbundesländern? Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass der Ansatz von vielen Leuten ist, gerade wenn nicht so viel akribische Nachforschung besteht, sich nicht so viel belesen wird, nicht so viel Information gesammelt wird, einfach dem Wahlverhalten zu folgen, welches man auf Bundesebene sieht, und die AfD zu wählen, weil man auf Bundesebene auch die AfD wählen würde, anstatt über den Kandidaten nachzudenken oder was die eigentlich auf Landesebene machen würden. Das jedenfalls würde ich jetzt einfach mal in den Raum stellen, weil anders kann ich mir nicht erklären, dass dieses Wahlverhalten so ausfällt, obwohl der AfD-Kandidat offensichtlich nicht sonderlich viel bekannter ist oder beliebter ist als die anderen Kandidaten.
Also, kleine Vorbemerkung, ich weiß gar nicht, ob Demokratie und Parteienbindung miteinander einhergehen müssen. Also ich kenne sehr lebhafte...
Ich finde es eigentlich sogar gut, dass es nicht so ist.
Genau, also da habe ich Sie gerade falsch verstanden. Ich kenne sehr lebhafte Wechselwähler, die sich das jedes Mal ganz genau überlegen und schon sehr unterschiedlich gewählt haben. Das finde ich was sehr Vitales und Gesundes, wenn man das vorhat, sehe ich auch kein Problem drin. Man muss, glaube ich, zugestehen, dass wir dieses Phänomen, dass der sogenannte Bundestrend Wahlentscheidungen auf Landesebene beeinflusst, das haben wir schon ganz lange und hatten wir auch schon, bevor die AfD groß geworden ist. Und das wird es auch immer weiter geben. Trotzdem finde ich es auch richtig, immer wieder darauf hinzuweisen, dass man bei einer Landtagswahl Politikerinnen und Politiker wählt, die in einem Landtag dann sitzen und Landespolitik machen und nicht den Bund. Ich glaube aber, dass es auch sich gar nicht vermeiden lässt, selbst in diesem Bewusstsein, dass ein bisschen das ineinander übergeht, weil es kann auch sein, dass es die Motivation bei Menschen gibt, die sich vorstellen können, die AfD zu wählen, dass ihre Stimme für die AfD bei einer Landtagswahl mehr zählt in Sachsen-Anhalt, als wenn man sie bei einer Bundestagswahl abgibt, weil in Sachsen-Anhalt es nach Lage der Umfragen zumindest denkbar ist, dass diese Partei dann auch mal ins Ziel kommt. Und dann kann man, ich sage nicht, dass ich das richtig finde, aber da kann man dem Gedanken erliegen, da hätte ich dann mal eine Chance, dass meine Partei mal nicht ausgegrenzt wird, sondern an eine Form von Regierung kommt. Und dann kann man auch den Gedanken haben, wenn ich zum Beispiel die AfD wähle, weil ich eine schärfere Migrationspolitik will, da kann man auf den Gedanken kommen, na, wenn die wenigstens im Land regieren, können die zwar nicht abschieben, aber sie können da politisch natürlich auch ein Klima verändern und können auch gewisse Entscheidungen treffen, die dann schnell spürbar im Alltag werden. Also insofern finde ich, es gibt schon eine Kopplung zwischen Bund und Land, und ich finde es auch erstmal legitim, über sie nachzudenken. Aber was ich sehr bedauere ist, und das ist auch ein Problem des Journalismus, glaube ich, schärfer angehen müsste, ist, dass wir in Wahlkämpfen noch viel genauer herausarbeiten müssen, was zur Wahl steht und worum es geht und welche Positionen welche Parteien in gewissen Sachfragen haben, und nicht uns zu oft darauf konzentrieren sollten, welcher Streit im Bund, welche Stimmung im Bund gerade den Wahlkampf in XY beeinflussen könnte oder umgedreht. Das ist so eine Kopplung zwischen beiden Sphären, die ich für nicht sehr hilfreich halte.
Ganz kurz, Hans, bevor du kommst, zwei kurze Ergänzungen dazu. Tatsächlich die Umfrage, die ich hier habe vom Sachsen-Anhalt-Trend, die bestätigt das so ein bisschen, was der eben gerade gesagt hat. 21% sehen das wichtigste Thema Flüchtlinge, Einwanderung, Asylpolitik. Das hat der Paul mir gerade auch schon angedeutet. Und erst auf Platz 2 mit 13% kommt mit Bildung ausgewiesen ein landespolitisches Thema. Und dann kommen die anderen mit 7% Wirtschaft, Arbeitslosigkeit und, und. Also tatsächlich dieses Thema ganz oben, was meines Erachtens aber auch ein bisschen damit zusammenhängt, wenn man sich die Wahlkämpfe mal anguckt, wie die gefahren werden, dann werden sie ja nicht landespolitisch gefahren, sondern sie werden ja klar bei bundespolitischen Themen besetzt. Also gerade die AfD, dieses Thema Flüchtlinge oder Migration entsprechend ja auch auf Landespolitik spielt, das spricht ja auch ein bisschen dazu. Und gleich bevor Hans kann, weil wir schon mittendrin sind, wir haben noch gar nicht über die aktuellen Umfragewerte gesprochen, nur um das nochmal zu kontextualisieren, ich glaube, das ist für das Gespräch gerade schon super wichtig, weil Herr Pollmann gerade sagt, die AfD steht kurz davor, ein Ziel zu kommen, im Sinne dessen, dass sie Ministerpräsidenten stellen können, weil sie tatsächlich ja nahe vor der absoluten Mehrheit stehen. Wenn man sich die Umfragen anguckt, dann sagen die letzten Umfragen, die letzten, die es aktuell gibt, von September, sagen die AfD bei 39%, CDU bei 27%, Linke bei 13%, SPD bei 7%, BSW bei 6%. So, wenn das zusammenguckt, wird es äußerst schwierig. Und das macht auch deine Regierungsbildung äußerst schwierig. Dazu kommen wir, glaube ich, auch nochmal. Aber Hans, du hast das Wort. Ich wollte nur kurz diesen Kontext nochmal liefern.
Ja, ich möchte die beiden letzten Diskussionsbeiträge von TM und vom Kollegen Pollmer beide ansprechen. Als jemand, der zunächst mal 20 Jahre journalistisch Landespolitik gemacht hat und dann auf die bundespolitische Ebene gewechselt ist. Es gab immer einen Zusammenhang zwischen Bundespolitik und Landespolitik, vor allem in den Wahlergebnissen. Das kann ich, also jedenfalls ist das die Geschichte der Bundesrepublik. Als die DDR noch existierte, gab es keine Wahlergebnisse, die als solche zu untersuchen gewesen wären. In den alten Bundesländern war es so, dass in aller Regel bei den Landtagswahlen zwischen den Bundestagswahlen die im Bund regierenden Parteien schlechter abgeschnitten haben. Landtagswahlen wurden immer begriffen, und ich glaube, das ist heute auch immer noch so, dass man den im Bund Regierenden ein Stück weit auch einen Denkzettel ausstellt. Und wenn man sich anguckt, dass aktuell die Zustimmung oder die Zufriedenheit mit der Bundespolitik und den bundespolitischen Akteuren so schlecht ist, wie sie nie zuvor gewesen ist in der Geschichte der Bundesrepublik, dann ist es eigentlich kein Wunder, wenn dann auf Landesebene der Widerspruch, die Kritik, der Protest gegen die Bundespolitik sich auch ausdrückt darin, dass dann eine Partei, die als Symbol, als politisches Symbol gegen die, die da in Berlin regieren, die die Bundespolitik schlecht machen, besonders stark ist. Und das ist eben die AfD. Und da braucht man gar nicht zu wissen, wer Spitzenkandidat der AfD ist. Es ist völlig wurscht. Die AfD ist sozusagen das Protestsymbol, das Widerspruchssymbol, ein Stück weit auch gegen die Bundespolitik. Und die Wähler, es wohnen ja nur die Berliner Wähler in Berlin, alle anderen Wähler wohnen irgendwo in Kommunen, in Bundesländern. Und die können dann bei Wahlen, die sozusagen ihren Beritt, ihren Lebensbereich bestimmen, da können sie sagen, jetzt zeigen wir es denen da oben mal. Und dieser Protest- und Widerspruchsschwerpunkt gegen Bundespolitik, Ausdruck bundespolitischer Zufriedenheit, der überlagert bedauerlicherweise, aber trotzdem nachvollziehbar, ein Stück weit das, was auf landespolitischer Ebene die von Landespolitik zu entscheidenden Themen sind. Das ist eine Mechanik und Dynamik, die so alt ist, mindestens wie die Bundesrepublik alt ist. Und ich glaube, die werden wir auch jetzt erleben. Und das läuft auf massive Zustimmungswerte für die AfD hinaus.
Herr Pollmer, wollen Sie kurz dazwischen geredet?
Herr Pollmer,
nur ganz kurz, fragen.
Okay, sorry.
Weil es Also wenn wir die Frage jetzt noch ein bisschen erweitern, dahingehend, warum wird die AfD gewählt? Also ja, es gibt dieses Protestwählerpotenzial, das hatte die AfD immer. Ich verstehe auch auf einer mathematischen, oder nee, mathematisch ist falsch, aber ich verstehe den Gedankengang auch in Sachsen-Anhalt, dann sich die Wahl dieser Partei vorzustellen, insofern als wir ein bisschen das Problem haben mit einer schrumpfenden Mitte, dass die anderen Parteien, die nicht die AfD sind, inzwischen fast immer regieren müssen, damit es überhaupt noch eine Regierung gibt. Und wenn ich dann aber, was in einer Demokratie üblich ist, irgendwann sage, das reicht jetzt mit denen, ich will jetzt einen Wechsel, dann sind wir manchmal jetzt in der Situation, dass realistischerweise Leute den Wechsel in der AfD wählen, weil in der Landesregierung sitzen ja schon 2 oder 3 Parteien und die sind ja gerade schon dran und dann entscheiden sie sich vielleicht für die AfD. Meine ich auch wieder erstmal nur beschreibend, nicht wertend. Und was ich anfügend an Hans Jessen auch noch sagen möchte, ist, was wir ja schon jetzt seit einer längeren Weile beobachten, ist, dass die AfD nicht mehr nur aus Protest gewählt wird, sondern in einem stark wachsenden Maße, weil Leute ihr Kompetenzen zutrauen, weil sie überzeugt sind von den Inhalten, die im Wahlprogramm stehen und weil es auch eine Wahrnehmung gibt, gerade auf dem flacheren Land, das sind die, die noch da sind, das sind die, die sich kümmern und dass es einen Prozess gibt einer Normalisierung, den die AfD ganz bewusst vorantreibt. Also sie will als normale Partei wahrgenommen werden und tut einiges dafür, indem sie manche Sachen verschweigt und andere hervorstellt, dass sie als normal wahrgenommen wird, weil das natürlich das Wählerpotenzial erhöht. Und insofern haben wir es bei der Frage, warum wählen Leute AfD, mittlerweile mit so einer Vielschichtigkeit zu tun, was irgendwie auch logisch ist bei einer Partei, die nach Umfragen bei knapp 40% liegt, dass die nicht von allen Leuten aus denselben Gründen gewählt wird, dass da viel zusammenkommt. Und ja, da spielt auch eine Absetzbewegung zum Bund, das haben Sie ja beschrieben, immer eine Rolle. Und deswegen ist es auch in einer Phase, wo es der Wirtschaft nicht gut geht und wo im Bund es ziemlich lange dauert, bis vielleicht dieses Jahr mal ein paar größere Reformpakete vorgestellt werden, ein schwieriges Timing, das wir da im Herbst erleben mit dem Wahltermin.
Ian?
Jo. Ich hoffe, dass mein Hund jetzt ruhig ist hier neben mir. Ich wollte nur, also wir reden immer so ein bisschen auch über Informationen und Informationen sammeln. Und ich studiere irgendwas mit Medien und habe mich auch in den letzten Wochen hier mit dem Gedanken, was ist Sammeln überhaupt noch beschäftigt. Und ich einfach nur jetzt eine kleine Side Note. Ich würde sagen, gerade durch das Schrumpfen des regionalen Journalismus ist dieser Sammlungsgedanke von Informationen, also es ist vielleicht noch ein Zusammentragen, dass man sich so privat anschaut und anguckt, aber vieles ja auch online. Und dieser Grundgedanke von Informationen sammeln und haptisch ausschneiden aus Zeitungen und Berichten und Exerpieren von Büchern, ich finde, das geht uns, und das ist auch empirisch so bewiesen, es geht uns gerade ganz schön verloren, womit ich eine gute Schleife binden kann zu, dass ich mehr Bücher lesen möchte und mir mehr Informationen zusammensammeln möchte, auch für politische Diskurse. Also ich glaube, es ist wirklich wichtig, auch für den Bildungsgedanken, dass diese, ja, vielleicht ist es eher mein Wunsch wäre, dass wieder ersichtlich wird, dass wir wirklich anfangen müssen, wieder mehr zu lesen und uns auch wieder eigene Gedanken zu schon vorher bestehenden Gedanken machen müssen. Und das ist halt leider etwas, was die sozialen Medien uns nicht aufbereiten. Es ist zu glatt alles und dieses sich darauf ausruhen, dass im Hintergrund durch den Common Crawl und alles, was im Internet auch mit künstlichen Intelligenzen passiert, ja schon gesammelt wird, einfach total den eigenen Sammlungsprozess behindert. Und deswegen nur mein kleiner Appell, lest mehr und macht euch eigene Gedanken.
NL.
Mein Appell, geht mir ins Musical und schaut euch großartige Inszenierungen an. Da hat sich schon jemand für euch Gedanken gemacht, da könnt ihr mal abschalten und vielleicht nehmt ihr trotzdem noch eine Message mit. Nein, was ganz anderes oder daran anknüpfend, ist für mich auch immer spannender, weil ich dieses Jahr auch die Volljährigkeit erreichen werde und dann auch nochmal besonders an demokratischen Prozessen teilnehmen darf. Und ich bin auch teilweise sehr davon überzeugt, dass die Leute, ja, es denen da oben, wie es vorhin so schön gesagt wurde, zeigen wollen. Wobei ich persönlich dann nicht eher dafür wählen gehen würde, dass Maximilian Krah abends nicht einschlafen kann, sondern doch eher dafür, um mich am Ende des Tages so ein bisschen zu verwirklichen und eben auch mit meinen Interessen grundsätzlich zufrieden zu sein. Und was man zum Beispiel auch bei der Juniorwahl bei uns am Gymnasium gesehen hat, war, oder was ich so vom Hörensagen mitbekommen habe, war, dass viele auch so aus Gruppenzwang heraus zum Beispiel da ihre Entscheidung abgegeben haben. Natürlich war es erstmal nur ein Testdurchlauf und noch nicht keine ernste Wahl. Aber ich denke auch schon, dass da groß mit reinspielt, in welcher Community man sich aufhält und welche Filterblasen einen wie natürlich auch eingesogen haben, beziehungsweise wie gut dann entsprechende Parteien sich in den sozialen Medien zum Beispiel oder in den Nachrichten präsentieren. Und da zählt natürlich schon auch teilweise das, wo dann besonders Aufsehen in den Nachrichten ist, das üblich erregt wird, bei zum Beispiel Sachen, die nicht gut gelaufen sind, bei kontroversen Äußerungen, dass alles gut läuft, dafür wird wirklich viel zu selten berichtet. Aber gut, es ist grundsätzlich auch so, dass die Leute sich eher Sachen anhören, die nicht so gut laufen. Aber damit kann natürlich auch gut polarisiert werden. Von daher mein Appell auch, vielleicht lest mehr und versucht euch mehr ja, eigene Meinungen zu bilden, weil das, glaube ich, ganz oft schon vorgegeben wird und es natürlich auch besonders schwer fällt, aus Umfeldern auszubrechen oder aus Familienkonstellationen auszubrechen, indem man vielleicht andere Sachen kennt und gehört hat und plötzlich wacht man eines Tages auf und möchte im Politikgeflüster-Podcast mitmachen und denkt, huch, was ist denn hier los? Das sehe ich vielleicht doch eigentlich irgendwie ganz anders. Von daher, ja, mehr Debatten führen auch. So mein Jahresvorsatz und einfach mehr einbringen.
Vielleicht nochmal ganz kurz, bevor JV dazwischen kann, weil das gerade passt zum Thema Rolle der Jugend. Das hat sich interessant, wenn man sich die Umfragen dazu anguckt, war die AfD die stärkste Kraft bei den jungen Wählern, wenn man auf die Bundestagswahlen guckt. Bundestagswahlen, nicht Landtagswahlen, ich weiß. Die Bezüge kann man aber ganz deutlich herstellen. Interessant ist aber auch, dass die Zahlen der CDU nicht gering sind. Also die Abstände zwischen CDU und AfD bei der Bundestagswahl waren nicht groß bei den jungen Wählern. Die Abstände waren deutlich geringer als auf Bundesebene. Das ist auch nochmal sehr interessant, weil nicht die besagte die Juniorwahl, von der gerade NL gesprochen hat. Tatsächlich gibt es ja da eine Auswertung. Das hat die Juniorwahl nie öffentlich gemacht, aus verschiedensten Gründen. Aber intern haben sie es quasi analysiert mit dem eigenen Tool, Analyse-Tool. Und heraus kam ja ziemlich stark, dass die Jugendlichen natürlich Social Media beeinflusst werden, aber viel größer ist der Einfluss des eigenen Haushalts und der Schule tatsächlich. Dementsprechend, glaube ich, kann man da schon nochmal erkennen, A, Verwurzelung des eigenen Haushalts, Diskussion am eigenen Tisch zu Hause und vielleicht auch die Frage, welche Rolle da Schulen einnehmen können und einnehmen. Und dementsprechend sieht man da genau dieses Bild, typischer Erfolg der AfD bei jungen Wählern, ne, entsprechend durch ihre Social-Media-Strategie und gleichzeitig gibt es da auch noch Gegeneinflüsse, die zumindest die Zahlen nicht so extrem steigen lassen, wie sie auf Bund insgesamt waren, wo die AfD ja bei der Wählergruppe 8 und 29 deutlich die stärkste Partei war. Das ist hier in Sachsen-Anhalt zum Beispiel nicht, da lag sie gleich auf mit der CDU. Auch ganz interessant, wenn man sich nochmal so ein bisschen einbettet und die Frage der AfD stellt. JV.
Ja, ich würde noch mal, um auf Sachsen-Anhalt so ein bisschen noch auf die Umfragen zurückzukommen, vielleicht über eine Partei reden, über die wir, glaube ich, heute jetzt noch nicht so viel geredet haben, und zwar über die Linke tatsächlich, weil da ja auch der Bundestrend, den man deutlich gesehen hat, auch bei der Bundestagswahl, war es ja durchaus so, dass die Linke ja sehr, sehr gut bei jungen Wählern auch gepunktet hat. Neben der AfD auch gerade bei jungen Wählern die Linke sehr hoch mit dabei war. Und jetzt habe ich mir gerade in dem wunderschönen Dokument, was hier reingeschickt wurde, nochmal die ein paar von den Umfragen zu Sachsen-Anhalt angeschaut. Und da war bei der Umfrage der jungen Wähler, was die denn wählen würden, da war tatsächlich die Linke doch ziemlich, hatte sehr niedrige Prozentwerte, irgendwie um die 10%, 8, 9, 10%, was doch deutlich geringer war als AfD, CDU, aber auch geringer als die Grünen. Würde mich doch nochmal interessieren, in Sachsen-Anhalt spezifisch, ja, warum ist die Linke da bei den Jungwählern doch relativ schwach oder zumindest schwächer als Bundestrend? Und was hat das vielleicht für Gründe? Also ja, wie ist die Linke da generell aufgestellt? Warum sind die da nicht ganz so stark? Das fand ich gerade bei den Jungwählern nochmal sehr interessant, weil man da ja eigentlich einen ganz anderen Trend in letzter Zeit gesehen hat und auch eine sehr erfolgreiche Social-Media-Strategie, die ja dahinter steckt bei der Linken. Ja, ist denn in Sachsen-Anhalt, was sind da die Gründe dafür, dass die nicht so vorne mit dabei spielen, und ist da vielleicht auch die Social-Media-Präsenz zu nennen? Ist das vielleicht auch ein Grund dafür?
Also auf die Frage möchte ich gleich was sagen, noch vorweggeschaltet zu diesen anderen Ergebnissen. Mich interessiert es natürlich auch immer brennend, wofür Erstwähler ihre Stimme abgeben oder künftige Erstwähler sie abgeben würden. Ich würde warnen davor, das zu deutlich und zu grundsätzlich zu interpretieren. Wir hatten auch, als Fridays for Future auf dem Peak war, Bundestagswahlen, wo die Grünen ganz viele Stimmen bekommen haben, und da hieß es, so die Jugend sind ab jetzt nur noch fürs Klima und nur noch für die Grünen, und das setzt sich unausweislich durch. Wir hatten dann auch gute Ergebnisse mal für die FDP. Das ist das ganze Thema Aktien und Leistungsgesellschaft etc. Wir hatten jetzt tatsächlich diese Dualität zwischen sehr erfolgreichen AfD-Abschneiden in Jugendwahlen und sehr erfolgreichen Abschneiden der Linken in Jugendwahlen, was sicherlich den politisierten Zeiten jetzt wieder entspricht. Und wir hatten ja sogar den Fall, wenn ich das als für mich immer noch irre Anekdote kurz einbinden darf, dass nach einer Schülerinnen- und Schülerwahl an einer Oberschule in Pirna das Ergebnis von Elon Musk geretweetet worden ist bei X mit dem Kommentar "The German kids understand". Und da wurde sozusagen aus einer einzigen Schule, an der eine einzige Schülerschaft eine Wahl gemacht hatte, bei der die AfD vorne lag, wurde dann vom reichsten Mann der Welt so ein Kommentar, die gesamte Jugend in Deutschland würde jetzt verstehen, nach seiner Auffassung, welche Stunde geschlagen hat, etc. Also generell würde ich mit dem Interpretieren da ein bisschen vorsichtig sein. Zu dieser spannenden Beobachtung, Linke hat große Zuwächse bei jungen Wählern, wie wir im Bund auch gesehen haben, und nicht so große, wenn wir jetzt nach Sachsen-Anhalt gucken. Ich glaube, dass das im Wesentlichen den Grund hat, dass die Linke, die ja bisher in ihren guten Zeiten so eine regionale Volkspartei im Osten war und viel noch von alter PDS-Kundschaft gelebt hat, jetzt Zuwächse hat, die eher jung sind und die aber auch eher urban sind. Das sind überwiegend Leute, die aus Städten kommen, und das ist natürlich in einem Bundesland, was nicht wahnsinnig viele große Städte hat und ziemlich überaltert ist im Vergleich, ein Quell, der nicht ganz so viel hergibt wie vielleicht anderswo. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das damit zusammenhängt. Und nichtsdestotrotz glaube ich, dass die Strategie der Linken in Sachsen-Anhalt dieses Jahr sein wird, dieses Phänomen, was wir im Bund gesehen haben, zu verlängern nach Sachsen-Anhalt. Zum einen wird man wieder versuchen, mit so ein paar alten Promis, also Gysi, Bartsch, Ramelow, mit einer neuen Präsentation so die älteren Wähler bei der Stange zu halten. Und man wird auch versuchen, mit jemandem wie Heidi Reicheneck Jüngere zu ziehen. Aber das Potenzial ist da, glaube ich, einfach aus demografischen Gründen begrenzter als in anderen Regionen. Und eine Nachbemerkung aber noch, also wir haben, auch das müssen wir, wenn wir auf die Umfragen schauen, ja mal beobachten, wir haben es mit ziemlich vielen Parteien zu tun, die am Ende kurz vor der Wahl so um die 5%-Hürde liegen werden. Es ist beim BSW nicht ganz sicher, dass die reinkommen. Es ist nicht mal bei der SPD ganz sicher, dass die reinkommen. Grüne und FDP kann gut sein, dass die nicht reinkommen. So, da haben wir schon mal 4 Parteien zusammen. Und das kann in der Situation, wo vieles auf so ein Dualismus CDU-AfD hinausläuft, bei den Leuten, die sagen, erstens, ich will keine AfD wählen, und die zweitens sagen, ich habe schon beim letzten Mal, obwohl ich nicht die CDU wählen wollte, die CDU gewählt, damit es keine AfD gibt, bei denen könnte das dazu führen, dass die am Ende sagen, wir brauchen hier eine dritte starke Kraft im Landtag, und das wäre dann am ehesten die Linke. Ist keine Prognose, nur eine Möglichkeiten-Durchrechnung.
Ja.
Ja, ich würde vielleicht kurz darauf eingehen, was ich auch beobachten kann. Also es geht jetzt wieder um die Umfrage, stärkste Kraft bei jungen Wählern in Sachsen-Anhalt ist die AfD, aber im Sinne von Bundestagswahl. Dass der Anteil der sonstigen Parteien auch immer größer wird, umso jünger die Wählerschaft wird, was ja irgendwie naheliegend ist, weil da die Ansichten noch nicht so festgefahren sind und da die, sag ich mal, Freiheit in Orientierung hin zu kleineren Parteien eher gegeben ist. Und was ich vielleicht auch sagen würde, klar, die AfD hat einen großen Stimmenanteil und der Anteil der CDU ist auch verhältnismäßig groß im Vergleich zu den anderen Parteien. Aber bei den jungen Wählern, also umso jünger die Wähler sind, umso geringer ist der CDU-Anteil trotzdem. Und dieser Anteil wird, der sozusagen schwindende CDU-Anteil in jungen Jahren, wird zwar von der AfD teilweise aufgefangen, der wird aber auch von den Grünen aufgefangen in Sachsen-Anhalt, der wird auch von der FDP aufgefangen und der wird vor allem von den sonstigen Parteien aufgefangen. Und das finde ich eine sehr interessante Tendenz, weil das eben zeigt, was man eigentlich nicht so auf dem Schirm hat, dass die Leute schon gewillt sind, auch andere Parteien zu wählen als die AfD, wenn sie mit der aktuellen Regierung oder mit der CDU unzufrieden sind. Das glaube ich nämlich schon. Und ich denke, dass gerade die jungen Leute eben auch noch den Glauben daran haben, dass wenn sie kleinere Parteien wählen, die es auf Bundesebene sowieso nicht schaffen würden, aber vielleicht auf Landesebene, dass sie da irgendeinen Einfluss nehmen könnten, was ich ja gut finde. Deswegen könnte ich mir gut vorstellen, dass man die Situation vielleicht grundlegend auch ein bisschen falsch einschätzt, weil ich es schon im Bereich des Möglichen halte, dass ein nicht zu verachtender Anteil da noch gar nicht so gefestigt in der eigenen Entscheidung ist und wie schon gesagt wurde, dass ich da noch echt viel tun kann bis zur eigentlichen Wahl. Und was ich aber ehrlich gesagt persönlich nicht glaube, ist, dass so viele Linke wählen werden, aus den genannten Motiven, weil die CDU ist nicht gerade gewillt, mit der Linken zu koalieren. Das heißt, das steht sowieso in Frage. Ich könnte mir vorstellen, dass die beim letzten Mal die bittere Pille geschluckt haben und CDU gewählt haben, obwohl sie es nicht wollten, CDU wählen. Und bei den anderen stellt sich so ein bisschen die Frage, der Nachteil ist natürlich, wenn sie sonstige Parteien wählen, die es vielleicht nicht in den Landtag schaffen, dass das am Ende nur der AfD hilft. Aber ich persönlich bin sehr gespannt, inwiefern das darauf hinauslaufen kann, dass tatsächlich die Linke mehr gewählt wird. Ja, ich weiß selbst nicht, wie ich die Lage so recht einschätzen soll.
Also um das nur kurz als Kontext hinzuzufügen, die CDU hat Unvereinbarkeitsbeschlüsse sowohl gegenüber der AfD als auch gegenüber der Linkspartei. Das steht auf dem Blatt Papier, aber es gibt auch Leute, die sich auskennen, die sagen, mindestens einer dieser beiden Beschlüsse, den wird es Ende des Jahres nicht mehr geben. Und das eben deswegen, weil wir seit längerem bei vielen Wahlen in Deutschland beobachten, dass relativ gesehen weniger Stimmen als früher auf die sogenannte Mitte entfallen, zu denen die Parteien, die Bekannten gehören, die nicht AfD oder Linke sind, in der Definition dieser Argumentation, sondern dass mehr Stimmen als früher auf eben Links und AfD entfallen und dass die CDU das also nicht durchhalten wird, weil was sich nicht ändern wird, ist, dass man zum Regieren in Landtagen, in Bundestagen und auch anderswo Mehrheiten im Parlament braucht und Mehrheit wird immer ein Sitz mehr sein als die Hälfte.
Herr Pollmer, wir müssen ja so langsam Richtung Mecklenburg-Vorpommern, EN kann gleich noch. Ich habe nur noch eine Ergänzung dazu, weil Sie jetzt gerade so ein bisschen das allgemein gehalten haben. Nehmen wir mal die aktuellen Umfragen so, wie sie sind und gehen wir mal davon aus, das BSW wird es nicht schaffen, weil die sich gerade komplett zerlegen, auf der Bundesebene jedenfalls, in Brandenburg auch auf der nationalen Ebene, aber gut. So, die SPD zieht knapp ein. So, dann erwarten wir also, wenn wir ehrlich sind, wir erwarten die AfD, wir erwarten die CDU, wir erwarten die Linke und wir erwarten die SPD knapp, an der 5%-Hürde vielleicht drin. So, das heißt, eine Regierungsbildung gegen die AfD, wenn die AfD keine absolute Mehrheit erreicht, ist ja eigentlich nur möglich, wenn CDU und Linke und SPD irgendwie zusammengehen oder zumindest CDU und Linke oder irgendwie Sie richtig gesagt haben, CDU und AfD. So, und jetzt die Frage an Sie. Ist es nicht am allerwahrscheinlichsten, wenn man sich auch die Zusammenarbeit in Sachsen-Anhalt auf der kommunalen Ebene anguckt, wo man ja schon in vielen Landkreisen feststellen kann, dass diese besagte Brandmauer schon lange, lange gefallen ist? Da schildert ja ein Landrat sehr ausführlich, wie die Zusammenarbeit der AfD und CDU auf kommunaler Ebene funktioniert. Kann man nicht schon lange davon sprechen, dass Sachsen-Anhalt der erste Fall sein wird, wo diese Brandmauer fallen wird, weil sie einfach vom Wählerergebnis gar nichts anderes ermöglicht?
Das ist eine von mehreren Varianten, deren Wahrscheinlichkeit ich nicht seriös einschätzen kann, weil es muss auch klar sein, wenn das passiert, dann wird das Implikationen haben, die möglicherweise auch die CDU in Gänze gefährden. Es wird auch Implikationen haben, die für Sachsen-Anhalt über den Bundesrat und andere föderale Institutionen Nachteile mit sich bringen, die dann die CDU doch wieder nicht verantworten möchte. Also das Einzige, was leider gerade ziemlich wahrscheinlich ist, ist, dass es nach der Wahl kompliziert sein dürfte und vielleicht auch instabiler als vorher. Aber es ist wirklich, also so sehr ich mir das auch manchmal wünsche, wir haben jetzt diese Wahl ist offener als die Bundesliga-Saison und das muss man jetzt auch erstmal abwarten und es gibt auch Gedankenspiele bis dahin, dass es vielleicht dann mal eine irgendwie expertenartig angeführte Regierung geben kann von einer Person der relativen Zeitgeschichte, die dann von verschiedenen wechselnden Mehrheiten getragen wird. Also es gibt da alle möglichen Überlegungen, aber es ist, glaube ich, wirklich nicht seriös, da jetzt zu sagen, das ist gerade das Wahrscheinlichste und so könnte es kommen und dann würde das passieren. Da macht man den 7. und 9. Schritt vor den ersten 6.
Ja, es gehört ja auch ein bisschen dazu, Prognosen zu wagen. Deshalb, okay, aber eine Schlussfrage zu Sachsen-Anhalt und dann gehen wir nach Mecklenburg-Vorpommern. Müssen wir deutlich kürzer uns fassen.
Herr Kabus, ich habe die perfekte Frage, um die beiden Blöcke zu verbinden.
Ein Traum.
Und zwar habe ich die Frage auch schon in der letzten Folge zu den Brandenburg-Wahlen gestellt. Und zwar, und es ist auch überhaupt nicht schlimm, das ist eine sehr kleingliedrige Frage, wenn Sie, weil Sie ja auch selber meinten, dass Sie nicht so viel unterwegs waren in Sachsen-Anhalt, wie Sie es jetzt in Brandenburg waren. Und zwar ist es ja in Brandenburg häufig so gewesen in den letzten Jahren, dass es auch relativ dörferspezifisch tatsächlich war, wie gewählt wurde. Also ich kenne zum Beispiel in meiner Heimat, das eine Dorf ist rot, das eine Dorf ist blau, dann ist wieder das nächste Dorf rot. Können Sie dazu was in Bezug auf Sachsen-Anhalt sagen und dann vielleicht auch auf Mecklenburg-Vorpommern? Also, wenn nicht, dann nicht.
Wie darf ich die Frage verstehen? Also Sie meinen ja sicherlich nicht, dass ich zu einzelnen Dörfern was sage. Wenn ich es richtig verstehe, also, und bitte unterbrechen Sie mich, wenn ich es falsch verstanden habe, Menschen wählen auch nach meiner Wahrnehmung eher Personen, als dass sie Parteien wählen. Und das ist insofern auch potenziell ein Problem, weil die Personaldecke, das Angebot an Leuten, die für die erste Reihe talentiert genug sind, ausdauerfähig genug, anschlussfähig genug, das wird nicht unbedingt besser in Parteien, die schwächeln, die auch weniger Personal in Landtagen haben, weil die Wahlergebnisse schlechter werden. Und das ist ein Problem, weil es, glaube ich, so bleiben wird, dass man sich zwar auch informiert, was ist das Angebot, das Inhaltliche einer Partei, aber man wählt Menschen. Menschen wählen Menschen. So. Und das sehen wir zum Beispiel in Sachsen, wo ich lebe, gerade schon. Die SPD sucht händeringend gerade nach jemandem, der hier in Leipzig als Kandidat für die Oberbürgermeisterwahl diese für die SPD wichtige Stadt halten könnte. Aber die wissen nicht so richtig, wen sie nehmen sollen, weil die wären alle gebraucht, die erste Reihe Leute, als Minister oder woanders. Und deswegen ist es, finde ich, wichtiger, als das bisher anerkannt wird, dass die Parteien auch wieder Leute in die erste Reihe lassen, die vielleicht noch nicht 30 Jahre dabei sind und dass sie auch Nachwuchsleute aufbauen. Und wenn man sich da zum Beispiel die CDU in Sachsen-Anhalt anschaut, die große Diskussion darüber hatte, wen sie auf ihre Liste zur Landtagswahl setzt und dann auf den letzten Metern erst nach Protest den Frauenanteil von unterirdisch auf nur fast unterirdisch noch mal ein bisschen erhöht hat, dann sieht man, dass denen das schwerfällt, weil Parteien mit schwächeren Wahlergebnissen haben weniger Posten zu verteilen und Leute, die vorher schon Posten hatten, wollen einen behalten. Und da fehlt es so ein bisschen an Revitalisierung und das ist im Osten ein besonderes Problem.
Wir können ja, die SPD kann ja Severin Fischer fragen, ob er Lust hat, nachdem er hier in Potsdam so ganz knapp verloren hat. Nee, aber ich glaube auch, dass das damit zusammenhängt, dass dieses Gemeinschaftsgefühl in den Kommunen doch nochmal was anderes ist und viele Leute sich ja auch gegenseitig kennen und dieses auch nach Personen und nach Persönlichkeit wählen da eine große Rolle spielt.
Ja, wobei, also man soll Kommunalwahl bitte nicht mit Landes- oder Bundestagswahlen verwechseln. Also dieses Enabler-Modell, was eigentlich die politikwissenschaftliche Standardforschung ist, sagt eigentlich ziemlich klar, dass Personen und Themen gewählt werden. Nicht ohne Grund trumpft die AfD ja eben mit diesem Migrationsthema so stark auf. Und wenn man dann wieder guckt, wenn die anderen Parteien, wir haben in diesem Kontext ja tausendmal drüber gesprochen, besonders die CDU das übernimmt und dann quasi kopiert, dient nur dem Original. So. Und das ist, glaube ich, auch eine Problematik, die sich dann auch widerspiegelt. Und völlig egal, wer da vorne, welcher Kopf man da vorne ransetzt. Das ist, glaube ich, in Sachsen-Anhalt nochmal besonders. Da habe ich auch einen netten Artikel gefunden. Ich glaube, der war sogar aus der Zeit tatsächlich, als es um den Spitzenkandidaten der AfD ging, diesen Ulrich Siegmund. Und dieses schöne Zitat, was dort gefunden ist, zitiere mal: Der Mann, dessen Auftreten an einen Sunnyboy aus der Serie Traumschiff erinnert, hat scheinbar so gut wie gar nichts mit dem völkischen AfD-Ideologen gemein. Und dann schreiben sie unter: Aber im Kontrast zu Höcke wirkt Siegmund smart, im Vorwahlkampf traf er betont unideologisch auf. Also da sieht man auch so ein bisschen, wie natürlich dieses Auftreten und das Bewusstsein dann doch das irgendwie mit unterstützt, gleichwohl es irgendwie beide Ebenen sind, die eine Rolle spielen. Ich würde vorschlagen, wir gehen von Sachsen-Anhalt noch schnell nach Mecklenburg-Vorpommern. Müssen wir deutlich kürzer werden, aber immerhin. Vielleicht, Herr Pollmer, als Anfangsfrage, um es ganz einfach zu machen, jetzt haben wir sehr ausführlich über Sachsen-Anhalt gesprochen. Wo sind denn die größten Unterschiede, wenn Sie auf die Wahl in Mecklenburg-Vorpommern schauen? Was ist da vielleicht an Unterschieden festzustellen oder was sind auch mögliche Gemeinsamkeiten, die man da im Vergleich sehen kann?
Also tatsächlich bisher die im Vergleich erstaunlich geringere Aufmerksamkeit, obwohl die Wahl nur 2 Wochen nach Sachsen-Anhalt stattfindet. Unterschied ist sicherlich auch, dass mit Manuela Schwesig die amtierende Ministerpräsidentin nochmal antritt. Das ist sicherlich ein kapitaler Unterschied. Und ansonsten, ja, also weiß ich gar nicht, ob es so ganz viel anders ist. Also wir haben natürlich auch dort das Problem, dass die kleineren BSW-Grüne so Richtung 5%-Hürde sich bewegen. Wir haben, das ist dann vielleicht doch nochmal ein Unterschied, nach Umfragen zumindest nochmal einen größeren Abstand zwischen AfD und der zweitplatzierten Partei. Das ist zwar die SPD, weil die CDU in MV seit einer längeren Weile, man muss schon sagen, historisch schwach ist, aber also das ist dort nach meiner Wahrnehmung, wir machen da diese Woche auch ein Stück zu, gar nicht mal so viel undramatischer, wenn man das so nennen möchte, als es in Sachsen-Anhalt ist, die Ausgangslage.
Sie haben schon verwiesen, dass die SPD ja ziemlich stark immer war und ist und durch Manuela Schwesig auch eine extrem beliebte, das passt auch vielleicht zum Beispiel Sachsen-Anhalt, extrem beliebte Ministerpräsidentin hat und zeigt. Gibt es denn, wenn man wieder einen historischen Vergleich anstellt, gibt es denn historische Ursachen dafür, dass sich diese Parteienlandschaft da jetzt so extrem verändert hat? Denn früher war sie ja relativ stabil, wenn auch mit deutlicher stärkerer SPD-Dominiertheit.
Also wir haben in Mecklenburg-Vorpommern, wie übrigens auch in Sachsen-Anhalt, einen vergleichsweise geringen Ausländeranteil, eine vergleichsweise ältere Bevölkerung, eine Wirtschaft, die auch also unterentwickelt ist im bundesweiten Vergleich und an einer Branche ziemlich hängt. In Sachsen-Anhalt ist es Chemie, aber in Mecklenburg-Vorpommern ist es der Tourismus. Also ich weiß gar nicht, also klar, das eine ist eine Industrie, das andere eher ein Gastgewerbe, Dienstleistung so, aber da bin ich jetzt vielleicht auch zu wenig Kenner des Landes, um da noch tiefere Unterschiede herauszuarbeiten. Und die starken AfD-Werte dort, die haben wir in ihren Ursachen vorhin ja schon so ein bisschen besprochen. Das sind natürlich ähnliche Treiber. Und was der AfD im Vergleich fehlt, ist in Mecklenburg-Vorpommern vielleicht dieser Typ Schwiegersohn, den die AfD in Sachsen-Anhalt diesmal im Wahlkampf als Spitzenkandidat im Angebot hat.
Ja, ganz interessant, weil Sie auf die wirtschaftliche Lage von Mecklenburg-Vorpommern verwiesen haben, was mir auch nicht so richtig bekannt war, tatsächlich, dass sie ja deutschlandweit die niedrigsten Löhne haben, trotz diesem relativ starken Tourismusbereich. Diese Arbeitslosenquote 7,8% haben sie gesagt und selbst die Zahl der Firmenpleiten ging extrem nach oben. Das wären ja auch alles Gründe für diese wirtschaftliche Problematik, die sie ja gerade schon dargestellt haben insgesamt.
Also das mit den Löhnen hat auch einfach mit der Branche zu tun. Also im Tourismus werden halt im Schnitt geringere Löhne gezahlt, als wenn man ein Facharbeiter in der Industrie ist. Und ich hatte mich auf den Ausländeranteil bezogen, nicht auf die Arbeitslosigkeit, aber Ja, das sind, ich weiß gar nicht, ob man da jetzt in Nachkommastellen arbeiten muss. Das sind auch dort die großen politischen Entwicklungen, auch im Bund oder in der Außenpolitik, die ein Treiber sind. Und es ist, ich hatte es bei Sachsen-Anhalt gesagt, sicherlich auch die Frage, wenn ich mal einen Wechsel will an der Spitze, wen wähle ich denn dann?
Ja, trotzdem, also vielleicht nochmal an der Stelle kurz nachgehakt, was die Entwicklung betrifft. Es gibt jetzt von Mecklenburg-Vorpommern, was ich für Sachsen nicht so schön gefunden habe, eine recht nette Übersicht, wie sich die Wahlumfragen entwickelt haben. Und die haben mir gerade die Probleme beschrieben, also sowohl diese Fremdenfeindlichkeit, die ziemlich ausgeprägt ist, die wirtschaftlichen Probleme und so weiter und so fort. Das wurde alles schon genannt. Wenn man sich die Zahlen mal anguckt, dann stand die AfD bei einer Umfrage im Oktober 2023 bei 35%, also knapp unter dem, wo sie jetzt stehen. Sie fiel dann allerdings bis in den Januar 2024 auf 25% und seitdem steigt sie wieder an. Also wenn man sich das anschaut, hat man quasi 12, 13, 14% Volatilität in der Gesamtentwicklung, während die SPD relativ stabil, aus SPD-Sicht vielleicht nicht gut, stabil irgendwie dasteht. Gibt es dafür irgendeine Erklärung, außer dass man sagt, okay, na gut, also dieser Frust über die aktuelle, vielleicht auch Bundespolitik schlägt da durch, der Frust über die wirtschaftliche Entwicklung schlägt da durch, oder kann man das konkret im Handeln der Landesregierung in Mecklenburg-Vorpommern jetzt festmachen?
Man muss auch hier nochmal sagen, dass die jüngste Umfrage, glaube ich, auch aus dem September ist und da ist auch schon wieder ein bisschen Zeit vergangen ist, aber diese Volatilität sehen wir nicht nur häufiger bei der AfD, sie wird dann auch Teil zur Rhetorik von zum Beispiel Manuela Schwesig, die natürlich jetzt das Narrativ auch setzen möchte, dass sie schon mal da Boden gut gemacht hat und dass das wieder klappen kann und ihr ausgegebenes Ziel ist für dieses Jahr so eine, ich weiß gar nicht, wie sie es genau ausgedrückt hat, ich kann das jetzt nur in meinen Worten paraphrasieren, so eine demokratische Gesamtanstrengung und das klingt noch ein bisschen unpräzise, wenn ich das mal so sagen darf. Und also ja, die Unzufriedenheit mit der Bundesregierung, die wirtschaftliche Entwicklung, die Frage, wie oft mich Meldungen erreichen, dass wieder irgendwo eine Firma pleite gegangen ist und 200, 300, 400 Jobs verloren gehen. Also das, ich kann es Ihnen jetzt nicht auf einen Monat nachberichten, aber was man auf jeden Fall aus dieser Volatilität mitnehmen kann, dass das gelegentlich vorgetragene Argument, die AfD ist ausmobilisiert, auch immer mit Vorsicht zu genießen ist. Also sie hat sicherlich, da sind wir jetzt bei den 38%, die zuletzt gemessen wurden, besser als andere Parteien ihr Potenzial, also das, was sie als Maximum erreichen kann, ist sie momentan in der Lage abzurufen. Aber wie weit diese Umfragen jetzt am Wahlergebnis dran sind, ob es dann wieder einen Abfall gibt zum Wahltag, so das ist auch hier alles Spekulation.
Ja gut, Spekulationen gehören zum Teil ein bisschen dazu. Ich glaube, so stark sinken werden sie nicht mehr in Umfragen. Dafür sind sie auch Bundesebene zu stark.
Also das finde ich immer gar nicht so nicht, weil wir, das ist manchmal auch und auch von uns Journalisten betrieben, eine Simplifizierung von Berichterstattung, weil das halt auch leichter ist, auf ein paar Zahlen zu gucken und zu sagen, die sind vorne, die nicht so. Das ist nimmt natürlich auch immer die Möglichkeit, sich qualitativ zu unterhalten. Und deswegen glaube ich auch, dass es im journalistischen Sinne dieses Jahr darauf ankommen wird, sich genauer mit Parteien und Angeboten auseinanderzusetzen und nicht so wie auch ich das manchmal mache, also ich fasse mir da auch an die eigene Nase, zu oft in Szenarien zu denken und in möglichen Koalitionen, sondern wenn wir sagen, es ist ein Wunsch, wieder mehr zu lesen und sich besser zu informieren, das geht dann auch im Journalismus damit los, dass man auch detaillierter über Sachfragen berichtet und weniger vielleicht über Szenarien.
Hans.
Ja, ich möchte noch auf zwei Sachen, die Wahlverhalten mit beeinflussen und am Ende auch Regierungsbildung beeinflussen, hinweisen. Die eine Sache ist die, es gibt ja immer die Partei, die nie in den Listen auftaucht, die aber häufig die mindestens zweitgrößte ist, das ist die Partei der Nichtwähler. Das heißt, die Frage der Wahlbeteiligung und da dann wieder, welche Partei kann ihr Wählerpotenzial besser ausschöpfen als andere, das entscheidet sich häufig erst relativ nah am Wahltag. Und das wird in den derzeitigen Umfragen und Hochrechnungen spielt das keine große Rolle, aber das kann massiv die tatsächlichen Wahlergebnisse dann beeinflussen. Das ist das eine. Der zweite Punkt ist, dass es auch möglich ist, etwas, das klang vorhin beim Kollegen Pommer an, es gibt auch Überlegungen, nicht nur mit stabilen Mehrheiten im Parlament zu regieren, sondern es gibt, Sie haben gesagt, Expertenregierung wäre ja ein Modell. Es gibt auch Minderheitsregierungen, die dann mit wechselnden Mehrheiten regieren können. Man braucht natürlich immer die Mehrheiten für die Wahl des Ministerpräsidenten und am Ende auch für den Haushalt. Aber auch Minderheitsregierungen sind ein Modell. Und wer sich da in welchen Parteien am Ende durchsetzt, das finde ich, kann man wirklich auch von heute aus überhaupt noch nicht prognostizieren. Unter Umständen drohen gerade der CDU massive innere vielleicht sogar auch Spaltungsprozesse. Wenn man dann die eine Fraktion hat, die sagt, ja, damit wir eine stabile Mehrheit kriegen, müssen wir dann eben doch eine schwarz-blaue Koalition machen. Und andere, die sozusagen dann eher Brandmauer-CDU sind, die sagen, nein, das wollen wir dann eben doch nicht. Das, finde ich, ist wirklich noch offen. Und zwar sowohl in Mecklenburg-Vorpommern als auch in Sachsen-Anhalt. Und das sind Faktoren, die in den jetzigen Wahlumfragen und Hochrechnungen gar nicht berücksichtigt werden können, die aber nachher das reale politische Geschehen ganz massiv beeinflussen können.
Hans, zwei Widersprüche. Erstens, ich stimme dir zu, was die Entscheidung auf der letzten Ebene betrifft, also wann Entscheidungen getroffen werden. Auch da sagen Wahl- und Forschungsuntersuchungen eigentlich mittlerweile, dass 60% jetzt schon sicher sind, wo sie sind, oder vielleicht sogar 70%, je nachdem, welche Studie man dazu nimmt. Nichtsdestotrotz glaube ich aber schon, dass wir sagen können, die Tendenz steht und der Tendenz wird sich nichts ändern. Weil dann müsste schon ganz grundlegend auf letzter Meter noch irgendwie große Veränderungen im politischen Handeln und Denken der Menschen einsetzen. Wir waren vorhin bei den Gründen, warum die AfD steht, da wo sie steht, und ja, Herr Pöllmann hat von zu Recht gesagt, dass die AfD halt keine Protestwählerpartei mehr ist, sondern sie wird bewusst gewählt, von einer großen Mehrheit zumindest. So, dementsprechend müsste man diese Motive erstmal ändern, das wird nicht klappen. Zweiter Widerspruch zum demokratischen System. Natürlich könnten wir sagen, ja, wir könnten mit einer Expertenregierung, ist nun demokratisch gesehen totaler Blödsinn, aber jetzt reden wir mal von einer Minderheitsregierung, das würde ja funktionieren, ne? Sehen wir ja beispielsweise auch in Deutschland in Thüringen, ne? Entsprechend gerade aktuell, aber das demokratische System, eine parlamentarische Demokratie, ist dafür nicht gebaut. Punkt. Das System setzt auf Mehrheiten. So ist die Gewalten verschränkt. Wenn wir das System aufbrechen, das kann man sicherlich mal kurzfristig machen. Das wird aber nicht auf lange Sicht ein stabiles demokratisches System ermöglichen. Und jetzt kann man sagen, okay, man macht es jetzt erstmal, weil wir gucken auf Zeit und andere Variante haben wir jetzt nicht. Gut, aber ich glaube, auf lange Sicht führt das zu extremer Instabilität, weil, wie gesagt, das System basiert auf Mehrheiten und nicht auf eine Minderheit, die irgendwie gestellt wird. Deshalb, also an den zwei Punkten würde ich dir zumindest theoretisch widersprechen, was nicht heißen möchte, dass deine These deshalb irgendwie falsch ist oder in eine falsche Richtung geht. Hans, willst du nochmal reagieren oder lässt es so stehen?
Ach, natürlich lasse ich es auf der einen Seite so stehen, aber ich möchte eine Sache dann doch noch ansprechen. Wenn ich sage, dass in Landtagswahlen auch Denkzettel verteilt werden gegen die Bundespolitik. Damit meine ich nicht Protestpartei im Sinne, dass das dann gar nichts mehr mit politischer Überzeugung zu tun hätte. Nein, die Unzufriedenheit mit Bundespolitik, die sich dann auch in der Wahl von Parteien, die nicht zu den bundespolitisch Regierenden gehören, ausdrückt. Das ist doch verschränkt damit, dass eine solche Wahl umso leichter fällt, wenn diese Parteien im Bund nicht regierend Inhalte und Einstellungen repräsentieren, mit denen man sich identifizieren kann. So, also mit, wenn ich sage, es wird in den Landtagswahlen, kriegen auch die bundespolitisch regierenden Parteien einen Denkzettel mit. Das heißt überhaupt nicht, dass das alles Leute sind, die die AfD wählen, die mit der AfD gar nichts inhaltlich zu tun haben. Nein, denen fällt es umso leichter, AfD zu wählen, weil eben, und das ist eine Einstellungsverschiebung, die sich in den letzten Jahren deutlich ergeben hat, die politischen Inhalte und Ansichten der AfD durchaus größeren Zuspruch in der Gesamtbevölkerung erfahren haben. Das ist einfach ein Fakt. So, also das meinte ich mit Protestpartei. Nicht, dass das irgendwie eine Wahl wäre, wo die Leute sagen, eigentlich habe ich mit denen nichts zu tun, aber ich will sie trotzdem. So einfach ist es nicht.
Zustimmung. Herr Pollmer, wollen Sie kurz dazwischen gehen, bevor dann TM abschließen kann?
Nur zwei kurze Ergänzungen. Ich habe es jetzt gerade nochmal nachgeschaut. Vor der vergangenen Landtagswahl in Sachsen-Anhalt, also 2021, weniger als einen Monat vor der Wahl, lag die CDU in der letzten mir bekannten Umfrage bei 21% und am Ende hat sie 37% bekommen. Das ist schon heftig. Also was man daraus nicht ableiten sollte, was man jetzt gerade schon wieder sehen kann, ist, dass die jetzt denken, das passiert einfach wieder. Weil das passiert natürlich nicht einfach wieder, sondern man muss sich angucken, warum es passiert ist und ob sich das überhaupt wiederholen ließe. Großes Fragezeichen. Und zweite kurze Ergänzung, um den Punkt von vorhin nochmal aufzugreifen, weswegen ich bemühen möchte, mich dieses Jahr gar nicht so sehr nur in Szenarien zu denken, sondern auch auf Sachebenen. Sie hatten gesagt, richtigerweise, dass die parlamentarische Demokratie, die wir haben, auf Mehrheiten ausgelegt ist. Und wir haben ja im Osten gerade zwei Bundesländer, wo es diese Mehrheiten entweder gar nicht oder nur zusammengetrickst gibt. Wir haben in Sachsen eine Landesregierung, der 10 Stimmen fehlen im Landtag zu einer eigenen Mehrheit. Und wir haben in Thüringen eine Landesregierung, die keine eigene Mehrheit hat und von der Linken Unterstützung braucht, um vieles durchsetzen zu können. So. Alle, die da mitmachen, sagen, es ist wahnsinnig anstrengend, nicht sehr effizient und höchstwahrscheinlich wird es am Ende teurer für alle. Und das kann man sich in seiner Wahlentscheidung auch nochmal angucken, wie es in den Nachbarbundesländern so läuft, wenn man sich überlegt, welcher Partei man selbst seine Stimme geben möchte. Nicht, dass das wahlentscheidend sein muss, aber es lohnt sich, sowas anzugucken, weil, also klar, Wechsel ist wichtig und gut in der Demokratie und ist belebend. Aber wir müssen im Osten schon gucken, dass diese Nichtmehrheiten nicht dazu führen, dass wir hier eine Instabilität bekommen, die politisch ganze Bundesländer blockiert. So, das würde ich als Bürger begrüßen, wenn das nicht passiert. Und da rede ich noch nicht von einer konkreten Partei.
Aber meinen Sie, ganz kurz zur Sachfrage, meinen Sie ernsthaft, dass viele BürgerInnen das reflektieren, was Sie gerade gesagt haben? Das also natürlich wäre es wünschenswert, wenn ich mich darüber unterhalten würde und klar, aber ich
könnte... Nichts anderes habe ich gesagt, ja. Ich glaube nicht, dass das alle machen, aber deswegen kann man es ja einmal sagen, dass das lohnend sein.
Ja, okay. Weil, also wenn Sie jetzt das Argument fahren, ich könnte am Ende des Bundestags angucken, was da gerade abläuft und meine Wahlentscheidung überlegen, ich könnte ja das so umdrehen, das Argument, könnte sagen, gut, dann will ich erst recht AfD. Weil gucken Sie, was da passiert. Also in Brandenburg gucken Sie es gerade an, was die SPD und das BSW jetzt gescheitert gemacht haben. Ist ja im Prinzip eine Politik, die gegen alle Interessen gelaufen ist. So. Und jetzt kann man froh sein, dass man mit der CDU jetzt nochmal wahrscheinlich die Regierung erneut erhalten kann so und quasi weiter regieren kann, weil die AfD steigt den Umfragen in den Himmel, weil die Bürger nicht unzufrieden sind. Und das ist natürlich dann das Problem also so ein bisschen.
Ich wollte keinen Zusammenhang beschreiben, sondern nur eine Möglichkeit. Es ist immer lehrreich und hilfreich, ist auch außerhalb des eigenen Bundeslandes mal zu gucken, wie es woanders läuft.
Volle Zustimmung. Tim, du hast die Schlussfrage für den Blick auf Mecklenburg-Vorpommern.
Ja, vielleicht kurz. Also das ist eigentlich eine Frage, die bezieht sich auf beide Bundesländer. Aber für wie realistisch halten wir denn eine Minderheitsregierung? Weil das Thema wurde jetzt mehrfach angesprochen und darüber haben wir jetzt auch hinreichend diskutiert. Aber wie realistisch ist das wirklich? Okay, wir haben es jetzt in Sachsen quasi, wir haben es in Thüringen definitiv. Ich persönlich kann mir das, also nicht, dass ich es wollen würde, aber ich persönlich kann mir das gerade in Sachsen-Anhalt sehr gut vorstellen. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass das in Mecklenburg-Vorpommern dazu kommt. Also die Frage ist eigentlich auch schon ein bisschen an die Runde gerichtet, aber wie schätzt ihr denn das ein? Ich könnte es mir, also ich halte es für durchaus im Rahmen des Möglichen, wahrscheinlich sogar, wenn ich drüber nachdenke, könnte ich mir sogar vorstellen, dass das mit die realistischste Option ist.
Also ich habe versucht gerade den Punkt zu machen, ich kann mich da nur wiederholen. Ich glaube, das sieht von außen immer charmanter aus, als es in der politischen Praxis funktionieren und gut funktionieren kann. Es sieht immer erstmal nach einer Lösung aus, es bringt aber auch viele neue Herausforderungen und Probleme mit sich. Aber um das Ganze noch, bevor ich mich hier gleich verabschiede, mit einem positiven Aspekt zu versehen, was es auch getan hat, ist in Sachsen und mit Abstrichen auch in Thüringen die politische Kommunikation unter Gegnern zu verbessern. Vielleicht nur vorübergehend, aber CDU und Linke sprechen in Sachsen und in Thüringen seit einer Weile anders übereinander, als sie es früher getan haben, wo man nicht miteinander reden musste. Das hat natürlich auch was Gutes, aber für die Qualität von Politik und das, was am Ende rauskommt, sind das Konstruktionen, die nicht ideal sind. Das bleibt dabei.
Danke, Herr Pollmann. Das war ein ganz guter Schlusssatz für Sie. Wir haben über Ihre Zeit schon lange beansprucht. Herzlichen Dank, dass Sie uns heute einen kleinen Einblick gegeben haben in die beiden Ostwahlen zumindest. Den Rest versuchen wir jetzt irgendwie selbstständig noch zusammen zu basteln. Danke für Ihre Zeit.
Danke für die Einladung und vielen Dank für die Diskussion. Schönen Abend noch.
Schönen Abend
noch.
Herzlichen Dank.
Tschüss.
Gut, ich würde die Frage von TM dann vielleicht mal weiterreichen. Vielleicht ein bisschen allgemeiner. Die haben jetzt angesprochen auf die Gefahr der Minderheitsregierung. Man kann ja auch die Frage anders umdrehen und kann sagen, ich habe es vorhin ja angedeutet, die Gefahr, dass die Brandmauer fällt, wenn sie überhaupt schon nicht schon längst gefallen ist. Man denke an die Wahl im Bund. Dieses unklare Verhalten der CDU lässt ja vieles hervorsehen. Vielleicht sogar die Gefahr einer absoluten Mehrheit. Das ist ja auch nicht unmöglich, dass die AfD die absolute Mehrheit bekommt in Sachsen-Anhalt. Deshalb die Frage vielleicht ganz generell, dann kann man diese Minderheitssache ja mit aufnehmen. Welche Auswirkungen, würdet ihr sagen, haben denn diese Wahlen im Osten auf die besagte Bundespolitik? Welche Konsequenzen könnte man gegebenenfalls annehmen? Egal welches Szenario, auch wenn Herr Pollmann gerade diese Szenarien so abgelehnt hat, aber ich glaube, man muss die Szenarien zumindest im Kopf mal durchgehen, um mal die Frage sich zu stellen, okay, was passiert denn dann mit den entsprechenden Parteien und den Mehrheiten? Also welche Auswirkungen würdet ihr denn sehen? Hat das radikale Auswirkungen für die ganze Bundespolitik, zerfällt dann, wie es Hans von angedeutet hat, die CDU, wenn sie diese Regierung irgendwie eröffnen sollte? Welche Folgen kann das für die Zusammenarbeit betreffen im Bund? Und da gibt es ganz viele Ebenen, die man zumindest mal andenken könnte, auch wenn es vielleicht nicht final ist. Der Niklas.
Ich glaube, Hans hat vollkommen recht. Ich glaube, das wird, das ist das Damoklesschwert, was über der CDU schwebt. Denn ich denke, dass egal, also wenn die Wahlen ungefähr so ausgehen, wie es aktuell aussieht, was natürlich, sage ich mal, weit in die Zukunft kalkuliert ist, da kann sich noch vieles tun, hoffentlich in die richtige Richtung. Wenn die ungefähr so ausgeht, dann steht die CDU vor der schwierigsten Entscheidung überhaupt. Also aus meiner Sicht ist sie nicht schwierig, aber aus CDU-Perspektive ist sie schwierig, weil die CDU ja in sich gespalten ist. Und egal, was die CDU macht, entweder sie geht einen Kompromiss ein mit der Linken oder der AfD, also wenn wir jetzt nach Sachsen-Anhalt blicken, oder sie geht in eine Minderheitsregierung, die CDU verliert. Also das ist jedenfalls meine Perspektive darauf. Die CDU wird auch auf Bundesebene an Reputation verlieren und stark darunter leiden, ungeachtet dessen eigentlich, wie sie sich am Ende entscheidet. Das ist jedenfalls, also so würde ich das sehen, weil entweder, also wenn sie wirklich die Brandmauer vollends bricht und mit der AfD paktiert, dann ist die CDU eigentlich als Partei, also ist sie meines Erachtens nach Geschichte und wird, glaube ich, auch ganz anders betrachtet von vielen Wählerinnen und Wählern. Und wenn sie das Bündnis mit der Linken eingeht, dann muss sie für sich selbst eine sehr, sehr bittere Pille schlucken. Und auch da werden wieder Wähler dran verloren gehen. Und eine Minderheitsregierung haben wir gerade schon hinreichend erläutert, was das bedeuten würde. Deswegen, ja, es ist für die anderen Parteien ist es auf jeden Fall einfacher als für die CDU. Ich glaube, für die CDU, die kann daran richtig kaputt gehen.
Hätte die AfD ja ihr Ziel erfüllt, ne? Wenn man darüber nachdenkt, was eigentlich der Plan war, wenn man dieses Grundsatzwerk von
Maximilian. Aber die CDU hat sich halt auch komplett da reingeritten. Also.
Klar. Ja. Klar, ohne Frage, würde ich gar nicht in Abrede stellen, aber ändert ja nichts daran, dass es für sie trotzdem eine schwierige Situation ist. JV?
Ja, ich würde mich da mit der Einschätzung vollends TM anschließen. Ich glaube auch, dass es für die, vor allem für die CDU, riesige Auswirkungen hätte, weil sich früher oder später die CDU wirklich entscheiden müsste, den Unvereinbarkeitsbeschluss zumindest mit einer von diesen Parteien aufzubrechen. Das wird früher oder später die Frage sein, der man sich stellen müssen wird. Da sehe ich auch dann tatsächlich wirklich düster für die Zukunft unseres Landes, weil ich mir durchaus leider vorstellen kann, dass die CDU, weil es einfach zu Linken von CDU-Seite her so extrem große Differenzen gibt, inhaltlich sind die ja wirklich überhaupt nicht auf einer Linie, und da gibt's extrem wenig, wo ich mir irgendwie eine Zusammenarbeit vorstellen könnte. Und ich glaube, im Endeffekt wird's eher darauf hinauslaufen, was natürlich schlimm wäre, aber ich kann es mir zumindest eher vorstellen, dass die CDU dann wirklich mit der AfD irgendwann paktiert, auch auf Bundesebene, dass sie das tatsächlich aufbricht, weil die Stimmen dann irgendwann einfach immer lauter werden in der CDU, und dass sie das dann auch einer Zusammenarbeit mit der Linken vorziehen wird, kann ich mir zumindest besser vorstellen, ehrlich gesagt, als dass die CDU mit der Linken paktieren wird, was natürlich für unser Land ohne Frage mit das schlimmste Szenario wäre, was man sich so vorstellen kann, eine CDU mit einer AfD paktieren zu sehen. Aber es wird leider, glaube ich, eher darauf hinauslaufen. Zumindest wird es diesen Unvereinbarkeitsbeschluss dann nicht viel länger geben können. Also den wird man mit einer von den beiden Parteien aufbrechen müssen, weil andere Möglichkeiten sehe ich da gar nicht groß. Wie gesagt, Minderheitsregierung wurde ja auch schon vielfach angesprochen, kann nicht die Lösung sein, und das wird auch für die CDU, wird das nicht die Lösung sein, nach der man sich sehnt. Deswegen sehe ich da echt ziemlich düster, und man wird sich da wirklich in der CDU grundsätzlich fragen müssen, wie man der Verantwortung gerecht wird und ob man das tatsächlich so macht, dass man mit der AfD paktiert, oder ob man sich dann doch zur Vernunft bereit erklärt. Das wird sehr schwierig sein, und ich glaube, ja, abseits von der CDU haben die anderen Parteien da jetzt nicht wirklich viele Folgen direkt. Ich glaube, die SPD wird sich nach wie vor irgendwie, auch wenn das jetzt in Sachsen-Anhalt ziemliches Debakel für die SPD werden könnte, wie man auch gesehen hat, die ziehen ja eventuell gar nicht in den Landtag ein. Sozialdemokraten werden sich trotzdem irgendwie über Wasser halten können, und bundesweit gibt's dann trotzdem die paar Rentner und die ganzen Wähler, die der SPD nach wie vor den Rücken stärken. Also ich denke mal, die werden nach wie vor irgendwo mitspielen, da sich jetzt keine existenzielle Folgen. Aber für die CDU wird es wirklich eine sehr, sehr schwierige und harte Entscheidung werden. Und ich hoffe natürlich auf das Beste, dass sich dann nicht für die Zusammenarbeit mit der AfD entschieden wird. Aber es ist schwierig.
Ich glaube, gerade weil du bei SPD warst, unterschätze die Wirkung auch für die SPD nicht so richtig. Also klar, in Sachsen-Anhalt ist die Gefahr, dass sie gar nicht erst einziehen, gut. Aber selbst in Mecklenburg-Vorpommern, also die kommen von 39,6%. Das war das Ergebnis bei der letzten Wahl. Sie stehen aktuell bei 19. Ja, Herrn Palmer am Ohr, das kann sich noch 30 Mal ändern. Ich glaube, da ändert sich nicht mehr viel. So, das heißt, sie werden bei irgendwas um 20 wahrscheinlich, 21 vielleicht, 22 ins Ziel kommen. Das ist ein katastrophal schlechtes Ergebnis. Guckt man sich mit der Bundestagswahl an, im Vergleich dazu mit den Verlusten auch. Also auch die SPD muss sich ja die Frage stellen, was macht sie? Jetzt nicht bloß Macht, theoretisch. Also wenn man sich das anschaut nach den damaligen Umfragen, ist schon die Frage, mit wem will man überhaupt da eine Regierung bilden? Also eigentlich müsste man eine Regierung mit allen Parteien bilden, außerhalb der AfD, wenn man das irgendwie wollte. Was ja auch nicht vorstellbar ist. Und gleichzeitig muss die SPD auch die Frage stellen, warum kommt es denn dazu, zu diesen Ergebnissen? Landespolitisch als auch bundespolitisch. Und ich bin nicht sicher, ob man daraus dann die richtigen Schlussfolgerungen zieht, wie man in der aktuellen Debatte, die wir ja jetzt in Deutschland wieder haben, auch so ein bisschen sehen kann. Man traut sich ja in die ganz großen Themen ja dann auf bundespolitischer Ebene jedenfalls nicht ran. Der Vorschlag zur Veränderung der Versteuerung von Erben mal außen vor genommen, aber selbst der ist ja sehr vorsichtig formuliert. Also ich bin nicht mal bei der SPD so richtig sicher, wohin die sich bewegt, denn auch die ist ja im Absturz befunden. Und das ist ja eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, man sagt ja immer, Deutschland ist 10 Jahre hinterher allen europäischen Entwicklungen. Das ist ja auch nichts Neues. In ganz Europa sind die großen ehemaligen Volksparteien zerfallen ja eigentlich in allen Staaten Europas. Und da ist die SPD auch ein Beispiel. Also auch selbst die SPD würde ich noch mit dazu nehmen, aus meiner Sicht jedenfalls. Aber Jan, du kannst gerne noch ergänzen. Dann würde mich noch Hans' Position interessieren.
Ganz kleinen Moment vielleicht noch. Gerade kam irgendwie ein Nein durch. Das war die Antwort auf die Frage, ob wir schon fertig sind. Und das, folgsamerweise nicht, weil zum Beispiel ein jetzt noch dran ist. Sorry, das waren gerade Tonprobleme.
Okay, ich habe es gar nicht gehört, aber umso besser.
Ich habe es gehört, aber alles gut. Jetzt hatte Herr Kabisch mir schon wieder mal was vorweggenommen, wie das halt so üblich ist hier. Und zwar habe ich mir jetzt gerade die Frage gestellt, weil ihr Show ja gerade von, ich glaube schon, dass es sein kann, dass sie mit, also dass die CDU mit der AfD in eine Koalition tritt, zu, ich hoffe nicht, dass es so ist. Also ich verstehe schon, glaube ich, dass wir das alle nicht hoffen und dass du trotzdem die Perspektive, was wäre, wenn, aufmachen wolltest und den Gedanken weitergesponnen. Ich glaube nicht, dass die sich das leisten können. Also wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass die CDU mit am meisten zu verlieren hat, an Grundprinzipien auch. Und ich glaube, wenn das passiert, dann verlieren die, ich will jetzt nicht sagen alles, aber dann verlieren sie ja von allen demokratisch denkenden Wählern, die jetzt so denken wie wir, sag ich mal, einfach komplett das Vertrauen. Und dann wird es da ja auch keine Wählerwanderung geben, worüber wir ja jetzt auch gesprochen haben, jetzt auch in dieser Podcast-Folge, dieses demokratische Prinzip von, dass man auch mal Wechselwähler wird. Also ich meine, ich, für mich ist es jetzt schon ausgeschlossen, dass ich jemals in meinem Leben CDU wähle. Davon mal abgesehen, ich glaube, dass es einfach ein zu dolles antidemokratisches Verhalten wäre. Und Herr Kabisch meinte gerade, gut, dann müsste man mit allen Parteien eine Koalition machen. Klar wäre das auch kacke. Aber ich meine, wenn es das Letzte ist, was dich rettet vor einer Regierung durch die AfD oder einer Koalition mit der AfD, dann ist es doch eigentlich im demokratischen Interesse auch der mit den zu koalierenden Parteien dann sich irgendwie zusammenzuschmeißen. Es ist ja jetzt auch nicht meine Wunschlösung. Meine Wunschlösung wäre, dass es die AfD nicht gäbe, aber es wäre ja für niemanden die Wunschlösung. Aber ich denke, dass dieses Minderheitsregierungsprinzip keine wirkliche Alternative ist. Und ich glaube, dass diese große Frage nach dem, was passiert, einfach diese Frage auf eine Situation ist, die wir einfach so in der Form noch nie hatten. Aber meiner Meinung nach hat die CDU einfach zu viel zu verlieren, wenn sie mit der AfD koalieren würden. Und es würde mich sehr überraschen, und das ist wieder etwas, was wir in diesem Podcast schon angesprochen haben, dieses Überraschungspotenzial der letzten Wahlen und auch der jetzt kommenden Wahlen, es würde mich wirklich, also wirklich sehr überraschen, wenn es passiert, wenn die CDU mit der AfD koalieren sollte.
Ich glaube, was man nicht so ganz unterschätzen darf, aus meiner Sicht, ohne dass ich jetzt da irgendwelche Insiderblicke erlangt, vielleicht noch ein bisschen mehr durch deine Kontakte in Berlin. Mein Gefühl ist so ein bisschen, dass tatsächlich, wenn man auf der bundespolitischen Ebene fragen würde, jetzt mal abgesehen vielleicht von, auch wenn er sich auch offiziell sagen würde, Jens Spahn und so ein paar kleinen Teilen der CDU, würden die Mehrheit in der CDU deutlich sagen, natürlich hast du komplett recht und natürlich wäre das ein falscher Schritt, weil. Man vergisst ja immer auch nicht, dass die AfD eigentlich das Ziel hat, ja die CDU zu zerstören. Andererseits, also ich bin mir nicht sicher beim Landesverband Sachsen-Anhalt, ob die das da auch so sehen, wenn ich ganz, ganz ehrlich bin. Und wenn man sich so alle, was man so an Berichterstattung dazu findet, durchliest, dann sagt man, also ist die Tendenz ziemlich deutlich, dass da viele sehr klar dafür wären. Weil die natürlich argumentieren, hey, wir haben damit, also erstens ist es der Wählerwille, das ist eine Argumentation, die man eh sehr häufig hört. Man sagt, hey, die haben halt mehrheitlich so gewählt, wir können es eben nicht verschließen. Und zweitens, man hat ja diese Idee, dass man mit der AfD koaliert und dann quasi selber den Ministerpräsidenten stellt. So ein bisschen so ein Gentleman Agreement findet. Auch das hört man ja immer wieder aus den Reihen. Und also bei allem, was ihr sagt, ich stimme da komplett zu.
Bleibt ja dann aber nicht in dem Bundesland. Es ist ja dann nicht so, ja, richtig, ja, wir lassen die CDU da in Sachsen-Anhalt mal machen, sondern es hat ja dann auch Auswirkungen auf die CDU auf Bundesebene.
Total.
Und ich glaube nicht, dass sie sich das in der Hinsicht leisten können. Also ich glaube, dass da Gespräche geführt werden würden, die das verhindern würden, weil, also das können die sich meiner Meinung nach einfach nicht leisten. Die CDU in Werder auch mit der AfD koalieren würde, ist auch kein, also ist auch ein offenes Geheimnis,
ja.
Aber das können sie ja trotzdem nicht machen.
Naja, also deine Worte stimmen im Sinne dessen, dass die Wirkung radikal wäre auf Teile der CDU-Wählerschaft, auf die CDU selbst. Hans hat angedeutet, diese Gefahr eines Zerbrechens der CDU ist groß. Ich glaube trotzdem, dass es eine Eigendynamik entwickeln könnte, die wir heute noch nicht einschätzen können. Und dann ist ehrlich gesagt die Frage, wer soll es ihnen denn verbieten? Also klar gehen wir mal davon aus, dass es eine bundespolitische Ebene gibt, die da Macht ausübt.
Mutti. Dann kommt Angela aus dem Ruhestand und regelt.
Weil die das genau das Feindbild ist. Das ist ja genau der Punkt, warum die CDU da steht. Aus Sicht vieler CDUler, inklusive der aktuellen.
Ich hoffe, es ist ersichtlich, dass das ein Scherz war.
Alles gut. Nein, ich will damit bloß klar machen, ich bin mir persönlich nicht so sicher, ob das so funktioniert, weil ich diese Eigendynamik nicht unterschätzen würde, diesen Landsverband unterschätzen würde. Und am Ende ist es so ein bisschen so, dann kann natürlich der Bund sagen, ihr dürft das nicht machen. So, wenn die den Schritt trotzdem gehen, wer soll es ihnen denn verbieten? Letztlich sind sie ja direkt, also ein Teil jedenfalls von denen dann auch gewählt worden. Ich bin da sehr gespannt, die Dynamik interessiert mich schon. JV, du kannst gerne noch ergänzen und dann kann endlich mal Hans, weil den seinen Blick würde mich sehr interessieren.
Ja, ich würde nur noch mal kurz ergänzen. Ich bin da auch bei der Einschätzung eher bei Herr Kabisch. Also ich glaube, dass die CDU vor allem auf Landesebene natürlich auch, also auf Bundesebene halte ich es auch nicht für so ganz wahrscheinlich, dass sie mit der AfD was machen würde. Aber ich glaube trotzdem nicht, dass es ausgeschlossen ist, aus meiner Sicht, weil es dann am Ende eben ja einfach doch sehr viel auch die Idee bei der CDU mitspringt, was auch schon gesagt wurde, so ein bisschen die AfD einfach mal irgendwie mit einzubeziehen und dann irgendwie in der Regierung einzudämmen, indem man selber irgendwie das Regierungsoberhaupt stellt. So kann ich mir schon gut vorstellen, was bei der CDU, dass sehr viele da so denken. Und das ist ja auch, hat ja auch geschichtliche Parallelen. Das war ja auch damals bei Franz von Papen, damals ja so mit Hitler, dass er eben quasi erstmal an der Spitze der Regierung stand, um quasi Hitler sozusagen zu zähmen, um den sozusagen einzudämmen. Und das ist ja dann, wie wir alle mitbekommen haben, gnadenlos nach hinten losgegangen. Ich glaube dennoch, dass viele in der CDU leider so denken und nach wie vor sich es aus diesem Grund eben vorstellen können, mit der AfD irgendwie gemeinsame Sache zu machen, weil eben dieser Hintergedanke der Eindämmung innerhalb der Regierung, sage ich mal, dass das bei vielen, glaube ich, schon ein Gedankengang ist. Und gerade bei den Landesverbänden, glaube ich, tatsächlich ist es umso wahrscheinlicher, dass da die CDU mit der AfD gemeinsame Sache machen könnte. Man hat ja auch gesehen, sogar hier Dietmar Woidke aus Brandenburg von der SPD, er ist nicht mal CDU, hat sich komplett bescheuert, vor nicht allzu langer Zeit auch dafür offen gezeigt, mit der AfD in Teilen zusammenzuarbeiten, was ja wirklich einfach nur krank ist. Und wenn man schon sieht, dass einer von der SPD das schon sagt, der wirklich eine sehr hohe Position in Brandenburg schon seit Jahren innehat, dann kann ich mir durchaus umso mehr vorstellen, dass das die CDU in Sachsen-Anhalt vielleicht auch so sieht und im Endeffekt dann ja für dem eigenen Machterhalt zuliebe mit der AfD da paktiert und gemeinsame Sache macht, weil im Endeffekt sind das einfach oft auch Fragen von Macht, die sich da natürlich auch stellen. Und Menschen sind einfach gierig nach Macht, gerade auch Politiker. Und ja, das glaube ich, bei der CDU gibt es da auch nicht wenige, die so sind. Deswegen ist es, glaube ich, sogar relativ wahrscheinlich in Sachsen-Anhalt, dass es da zu einer Zusammenarbeit kommen könnte.
Gut, dann fragen wir zum Schluss den, der nachweislich der Weiseste im Raum ist, zumindest alterstechnisch. Hans, an dich die Frage, vielleicht hast du ja selber durch die Bundespressekonferenz oder durch deine Kontakte da Sachen mehr erfahren. Ich finde es mal interessant, wenn man Robin Alexander hört, der die Welt jetzt Gott sei Dank verlassen hat, der sagt ja mal ziemlich deutlich, nein, 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 der CDU wird es niemals in Zusammenarbeit mit der AfD geben. Und dann hört man gleichzeitig die entsprechenden Presseberichte aus Sachsen-Anhalt. Wie würdest du diese Frage einschätzen zu den Auswirkungen der Wahlen auf die Bundesrepublik? Was hältst du, auch wenn wir ein bisschen spekulieren, für realistisch?
Also wenn vom Wahlergebnis, von der Sitzverteilung her, die Alternativen so aussehen, dass es entweder ein mit vermutlich stabiler Mehrheit ausgestattetes Bündnis AfD-CDU gäbe oder aber eine, ich nenne es jetzt mal, Allparteien-Koalition gegen die AfD, die dann aber unter Umständen wirklich angewiesen wäre auf ein Bündnis, das der CDU noch weniger schmeckt und aber unter Umständen dann immer noch Minderheit nur wäre, dann glaube ich, dass eine Mehrheit in beiden Bundesländern, eine Mehrheit der CDU am Ende sagen würde, dann machen wir eben die Koalition mit der AfD. Dass die Zerreißprobe, die darin steckt, eine von der CDU als geringer angesehen wird als die Zerreißprobe, die in irgendwelchen Bündnissen unter Einschluss der Linken, das ist auch eine Zerreißprobe für die CDU, stecken würde. Vor allem, wenn es tatsächlich, das ist jetzt wieder, wäre eine Herausforderung für die AfD, wenn die AfD, obwohl stärkste Partei, auf einmal sagen würde, ja, im Interesse so eines schwarz-blauen Bündnisses verzichten wir darauf, den Ministerpräsidenten zu stellen. Das kann sich eigentlich die AfD nicht leisten. So, das heißt also, da sind selbst für den Fall einer schwarz-blauen Annäherung oder Regierungsbildung ist das für die eine wie die andere Partei auch eine extreme Zerreißprobe und Herausforderung. Realistischerweise, weil und der Sinn von Politik ist Machterwerb und Machterhalt. Das ist nichts moralisch Vorzuwerfendes, sondern das ist der Sinn von Politik. Ja, Politik ist Kampf um Macht. Und das gilt für die CDU noch in ganz besonderer Weise. Deswegen glaube ich, meine Vermutung wäre, ich würde es für wahrscheinlicher halten, dass es dann in beiden Bundesländern dann doch zu schwarz-blauen Koalitionen kommt. Welche Auswirkungen, und es ist ja gesagt worden, am Ende kann die Bundespartei da gar nichts machen. Wenn die Landesverbände sagen, wir wollen das aber so, und es gibt, glaube ich, in beiden Landesverbänden der CDU mindestens starke Fraktionen, die sagen, ja, warum denn nicht, dann machen wir es eben. Da kann die Bundespolitik, die Bundespartei überhaupt nichts dagegen machen. Vor allem, weil diejenigen, die das dann durchsetzen, immer zwei Argumente auf ihrer Seite haben werden. Das eine ist nämlich, dass sie sagen, wir müssen den Wählerwillen, wenn er sich dann so ausdrückt, eben auch respektieren. Wir müssen demokratisch zustande gekommene Ergebnisse akzeptieren, auch wenn die uns nicht passen. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass sie sagen können, es geht darum, um stabile regierungsfähige Mehrheiten in diesen beiden Bundesländern herzustellen. Und wenn wir das nur leisten können, dadurch, dass wir ein Bündnis machen mit dieser AfD, dann werden sie das auch machen. Dann werden sie sagen, ja, das ist ein Bruch mit unserer Hoffnung oder mit dem Projekt Brandmauer. Aber wenn sich die Realität anders darstellt als der Plan, dann muss sich eben der Plan ändern, wenn wir die Realität nicht ändern können. Das, glaube ich, halte ich für das Wahrscheinliche. Ob und welche Ergebnisse und Friktionen das dann bei der CDU auf Bundesebene haben wird, weiß ich nicht. Manche dachten ja, dass Jens Spahn dann auf einmal jetzt schon heimlich darauf hinarbeitet. Andere sagen, im Moment werde Jens Spahn eigentlich fast abgesägt, weil er seinen Managerjob als Fraktionsvorsitzender nicht hinkriegt. Auch das ist alles noch volatil. Aber ich glaube, moralische Empörung, die vielleicht bei manchen von uns da ist, die sagen, aber man darf doch nicht mit der AfD Bündnisse machen und da wird die CDU verlieren. Die CDU wird sich am Ende entscheiden müssen, wo sie die Verluste bei welcher Entscheidung für größer ansieht. Und ich glaube, letztlich wird die CDU sagen, der allergrößte Verlust wäre es, wenn wir auf Machtperspektive und Gestaltungsperspektive verzichten.
Volle Zustimmung. Sehr gut zusammengefasst. Ganze Diskussion der letzten 20 Minuten. Aber gut, dafür haben wir dich hier. Danke, Hans. Schlussfrage vielleicht so ein bisschen an euch und uns alle. Wir haben jetzt sehr stark auf die Wahlen Osten geschaut. Wenn wir mal gucken, wo noch gewählt wird und sich da mal die Umfragen anschauen, dann ist es einerseits die Wahl in Rheinland-Pfalz, wo die CDU nach aktuellen Umfragen, aktuell heißt Oktober letzten Jahres, bei 29% steht, die SPD bei 22%, die AfD bei 20,4%, also drittstärkste Kraft, aber immerhin bei 20% in Rheinland-Pfalz, und kein kleines Bundesland. Gucken wir nach Baden-Württemberg, da ist die AfD aktuell zweitstärkste Kraft, CDU bei 30%, AfD bei 20%, Grüne bei 19%. Und dann zum Schluss noch Berlin. Selbst in Berlin würde aktuell die AfD drittstärkste Kraft werden mit 16,5%. CDU 22, Linke da auf Platz 2. Und gucken wir uns danach die Umfragen an für die Kommunalwahl in Bayern. Auch super, super interessant. Dann stellen wir fest, auch da wäre die AfD zweitstärkste Kraft in den aktuellen Umfragen. Was ich damit nur sagen möchte ist, wir haben jetzt sehr stark auf den Osten geschaut und auch bei der letzten Bundestagswahl war es schon, wenn man mal die Zweitstimmergebnisse angeguckt hat und die erst, also den Gewinner immer rausgenommen hat, war der ganze Westen, fast der ganze Westen, blau. Also der Osten, der bei den Gewinnern blau war, war bei dem Westen, bei den Zweitplatzierten quasi blau. Was ich damit nur sagen möchte ist, wir reden so viel über den Osten und gleichzeitig sehen wir, die anderen Wahlen sehen genauso starke AfD-Ergebnisse. Und deshalb ist die Frage, die ich mir zum Schluss stelle und die ich quasi euch stellen möchte, wir haben in diesem Podcast über Jahre und JS stand dafür immer so ein bisschen beispielhaft, dafür uns eingesetzt gegen Kampf gegen Neofaschismus, gegen die Bewegungen. Wir haben den Aufstieg der AfD hier intensiv begleitet in verschiedenen Folgen. Und ich stelle mir eigentlich die Frage, haben wir nicht diesen Punkt of No Return schon letztlich erreicht? Also ist es überhaupt noch irgendwie vorstellbar mit all den ja auch Reformvorschlägen und Ideen, die wir auch im Rahmen dieses Podcasts besprochen haben, diese Entwicklung politisch überhaupt noch aufzufangen? Oder werden wir uns daran gewöhnen müssen, dass wir so langsam in Verhältnisse übergleiten, wie das andere europäische Staaten schon lange haben, wo rechtspopulistische Parteien, siehe Österreich, schon lange Regierungsbeteiligung haben, Kanzler, Kanzlerin irgendwann stellen und auch in den Bundesländern sind. Also die Frage an euch, wie schätzt ihr das quasi ein? Ist dieser Point of No Return schon überschritten oder gibt es da ja noch Möglichkeiten in irgendeiner Form gegenzuwirken? Das ist die Frage letztlich, die alles abschließt. NL, willst du einmal anfangen? Wie schätzt du diese Frage ein?
Ja, kann ich machen. Also ich würde grundsätzlich sagen, dass es ich würde mir wünschen, dass es noch einen Ausweg gibt. So ein bisschen hoffe ich drauf und halte daran fest, weil ich glaube, sonst würden wir zum Beispiel auch nicht hier sitzen, wenn schon alle Hoffnung verloren wäre, weil ja doch relativ eindeutig teilweise unsere Position übereinstimmen. Und ich denke, dass wir da doch teilweise auch so ein bisschen intern uns Hoffnung machen können oder zumindest dieses Beisammensein und über Politik reden, was ja auch schon zur Seltenheit geworden ist. Ich habe schon vermehrt gesagt, dass wir das so ein bisschen zelebrieren können. Die Frage ist natürlich, wie viel Einfluss wir dabei haben. Und da muss ich sagen, da haben wir relativ wenig Einfluss bei. Ich schon noch gar nicht, weil ich noch nicht mal wahlberechtigt bin in zum Beispiel in der Bundestagswahl. Aber was man dazu sagen könnte, wäre, dass man natürlich immer noch versuchen kann, einzugreifen. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen Aufgabe, das hatte unser Gast schon sehr gut zusammengefasst, der Journalisten, da vielleicht noch ein bisschen ins tiefere Gespräch zu gehen und vielleicht auch zur Willensbildung ein bisschen besser beizutragen, dass es vielleicht auch Aufgabe der Schulen sein kann, da demokratische Werte ein bisschen zu schützen, obwohl sich die AfD mal damit schmücken möchte, ist vielleicht die Frage, was sind da tatsächliche Verständnisse von Demokratie /Demokratietheorien sind. Und ich denke, dass wir da schon noch die Möglichkeit haben, ein bisschen einzugreifen. Wir werden es lebhaft erfahren.
Das macht es, glaube ich, nicht besser, als wir es lebhaft erfahren werden. Irgendwie. Also, was ich tatsächlich so ein bisschen im Gedanken habe, ist, also du hast jetzt die Ebene der JournalistInnen angesprochen, ohne Frage, also der medialen Berichterstattung, die eine Rolle spielt. Ich glaube persönlich, dass das auch eine ganz große Ebene auch bei den Parteien selber liegt. Also wie sie quasi jetzt damit umgehen. Und ich würde mir so ein bisschen wünschen, dass man sich da auch öffnet gegenüber dessen, was politikwissenschaftliche Forschung ist, dass man diese Idee, ich kopiere nichts, sondern ich setze es als Thema anders aufnimmt, also diese Kopie, ne, der Migrationsthemen zum Beispiel. Und dass man generell versucht, einfach diese Probleme, die die Menschen wahrnehmen, auch als Probleme zu adressieren. Und ehrlich gesagt, das ist der Punkt, wo ich persönlich zweifle, weil das, sehen wir die aktuellen Themen, die wir auch in der Jahresrückblicksfolge besprochen haben, so wenig stattfindet. Aber JV, wie siehst du das?
Ja, ich hätte tatsächlich auch eine eher düstere Analyse, die ich da vollziehen würde, dass wir diesen Point of No Return wahrscheinlich schon erreicht haben. Also ich vermute nicht, dass es da große, also es klingt jetzt sehr pessimistisch, aber es ist es leider auch. Ich vermute nicht, dass es da irgendwie große Wege geben wird, wie man das doch verhindern kann, dass dieser Neofaschismus, diese ganzen Parteien überall in Europa, dass das noch verhindert werden kann, deren Siegeszug. Man sieht das ja auch natürlich in den USA, jetzt abseits von Europa, aber in den USA sind natürlich gerade der pure Faschismus, der da herrscht, das kann man da gar nicht anders sagen. Und die ICE ist ja quasi das Äquivalent zur Gestapo. Also das ist ja wirklich einfach nur noch, ja, fehlen mir einfach die Worte zu. Und ich glaube, leider ist das in Europa, laufen wir Gefahr, dass hier ähnliche Zustände auf uns zukommen, weil es ja einfach in vielen europäischen Ländern längst schon so ist, dass Rechtspopulisten und Rechtsextremisten an der Regierungsspitze stehen und sehr viel Macht und Einfluss haben. Und das wird früher, später, glaube ich, auch in Deutschland, ja, geschichtliche Verantwortung hin oder her, das wird viele Menschen im Endeffekt dann doch nicht so krass interessieren, glaube ich. Und das ist leider meine Sorge, dass wir das auch in Deutschland nicht ganz verhindern können. Und das ist auch hier auf jeden Fall ein Siegeszug dieser Parteien, den können wir jetzt schon beobachten, aber dass sich das schwer verhindern lässt. Ja, ich habe da ehrlich gesagt wenig Hoffnung. Also klar, man kann versuchen, Demokratie zu stärken, auch an die Schulen zu gehen, mehr zu diskutieren, auch mit jüngeren Menschen. Kann man alles versuchen, ist alles schön und gut, aber im Endeffekt entscheiden halt leider die Menschen, die in der Politik sind, über uns sozusagen. Und da sind halt eben vor allem alte weiße Männer, sehr viele. Ja, ich glaube, denen ist es dann doch im Endeffekt nicht ganz so wichtig. Und da spielt dann der Macht halt eine größere Rolle. Also ich denke, diese Entwicklung des Siegeszugs des Neofaschismus ist schwer aufzuhalten. Das könnte man nur, wenn man es irgendwie gemeinsam adressiert. Also wenn sich irgendwie alle demokratischen Parteien wirklich zusammenschließen, wenn es keine großen Streitereien gibt, könnte man das irgendwie hinbekommen. Aber das ist ja in der Realität auch alles andere als einfach. Also es ist auf jeden Fall schwer zu bremsen. Und die Zukunft wird dann zeigen, wie weit es tatsächlich gehen wird, aber ich sehe auf jeden Fall eine relativ düstere Zukunft, politisch zumindest.
Ich will so ein bisschen in Frage stellen, dass es diesen Point of Return je gab. Also ich habe, oder weltpolitisch, wann hat man mal erlebt, dass es ein Land gab, eine Demokratie, die sich die eine Tendenz gezeigt hat, wie wir sie überall in Europa sehen oder in den USA sehen, und die dann aufgehalten wurde, beziehungsweise umgekehrt wurde. Das finde ich ist sehr, sehr, also sehr, sehr selten bis gar nicht. Und ich glaube, es ist an uns, unsere Werte hochzuhalten, dagegen zu wirken, unser Bestes zu tun, dass das nicht der Fall ist, und immer daran zu glauben. Aber inwiefern man das aufhalten kann oder inwiefern das jetzt noch aufzuhalten ist, würde ich in Frage stellen. Ich glaube, also ich zeichne hier jetzt natürlich auch ein düsteres Bild, aber ich glaube, dass diese Tendenzen weiter fortwährend werden und dass das auch weitergehen wird und dass es natürlich irgendwann eine Gegenbewegung geben wird, die stark genug sein kann, das aufzuhalten. Die Frage ist nur, ob es dann zu spät ist. Und deswegen mein Appell an alle, oder was ich wirklich für wichtig halte, ist, dass man selbst nicht aufgibt, dass man nicht vom Weg abkommt, dass wir weiterhin für Demokratie einstehen, egal wie es sich in Zukunft entwickelt. Und ich glaube, dann werden wir auch durch Jahre, in denen die AfD stärker ist, als sie es jetzt ist, vielleicht sogar, werden wir durchkommen. Und wir werden auch Zeiten erleben, wo die Demokratie in Deutschland wieder gestärkt wird. Das ist jedenfalls meine Hoffnung und das glaube ich auch. Und ich glaube, was JV gesagt hat, das halte ich für richtig. Ich glaube, es braucht ein gemeinsames Vorgehen dagegen. Aber ich glaube, dass dieses Vorgehen nicht auf bundesdeutscher Ebene passieren muss oder auf Landesebene, sondern diese Tendenz, also dass der Rechtsextremismus sozusagen aufgehalten wird, dass die politische Mitte wieder stärker wird, dass das sozusagen rückgängig gemacht wird, was in den letzten Jahren passiert ist, die muss in ganz Europa stattfinden. Also wenn die stattfindet, dann wird die in ganz Europa stattfinden. Bis dahin wird wahrscheinlich noch einige Zeit verstreichen. Das ist meine düstere Prognose.
Hans, dann deine Schlussprognose zum Schluss.
Also, zum einen möchte ich darum bitten, diesen Term Point of No Return sparsam oder überhaupt nicht mehr zu verwenden, weil er eine ganz unpassende Metapher ist. Er kommt aus der Luftfahrt und er bedeutet, wenn ein Flugzeug mit einer bestimmten Treibstoffmenge an Bord, mit dem es, sagen wir mal, 5000 Kilometer fliegen kann, dann kann es bis zu 2500 Kilometer, hat es die Möglichkeit umzukehren, in den sicheren Hafen zu kommen. Wenn es über die 2500 Kilometer hinaus ist, kann es nicht mehr umkehren und in den sicheren Hafen zurückkommen. Das ist der Point of No Return. So funktioniert Luftverkehr, so funktioniert aber Politik nicht. Ja, es gibt in der Politik keinen Point of No Return. Es sei denn, man würde jetzt sagen, ja, Friedrich Merz, der ja mal gesagt hat, wählt mich zum CDU-Vorsitzenden. Und dann werde ich oder werden wir die AfD halbieren. Da kann man sagen, ja, diesen Point of No Return, den hat er überschritten. Wenn man sagen würde, es war ein politisches Ziel oder ist ein politisches Ziel, die AfD sozusagen klein zu halten, ehe sie politische Macht erringt, auch das ist mindestens in absehbarer Zeit unwahrscheinlich oder als Projekt gescheitert. Würde ich aber beides nicht mit der Metapher Point of No Return bezeichnen, weil Point of No Return ist eigentlich ein Ausdruck von Hoffnungslosigkeit. Und den gibt es in der Politik nicht. Es kommt noch dazu, politische Prozesse verlaufen nicht linear, sondern sie verlaufen in häufig relativ unkalkulierbaren Windungen und Wendungen. Selbst Parteien, die sich jetzt in einem wahnsinnigen Aufstieg und Aufschwung befinden, wir wissen nicht, was in 15 oder 15 Jahren sich an den politischen Verhältnissen geändert hat oder geändert wurde, dass dieser Aufschwung dann auf einmal zu Ende ist. Und das hat etwas damit zu tun, und das ist mein letzter Satz, der Aufstieg von rechtspopulistischen und tendenziell faschistischen oder faschistoiden Parteien ist immer auch eine Quittung für das Versagen der bisherigen Parteien. Sie mögen so demokratisch sein, wie sie wollen. Wenn sie das, was an politischen Aufgaben zu erledigen ist, und was von den Bevölkerungen erwartet wird, in der Regel zu Recht erwartet wird, nicht hinreichend erfüllen, dann ist das der Nährboden für diesen Anstieg und die wachsende Zustimmung der Rechten, der Rechtspopulisten, der Faschisten, wie immer man sie sehen wird. Sodass, und da bin ich bei dem Punkt, es liegt an uns und es liegt auch an den politischen Organisationen, genauer und auch selbstkritisch hinzugucken und zu sagen, wo war und wo ist unsere politische Arbeit, unsere Aktion unzureichend zur Erfüllung der Bedürfnisse und berechtigten Forderungen, die die Menschen an politisch Aktive haben.
Ja, wie immer eine gute Zusammenfassung. Danke, danke Hans. Ich habe übrigens diese Metapher ganz bewusst gewählt, weil A, war es die kleine Provokation und B, ist es meine Liebe zur Luftfahrt, woher der Begriff tatsächlich kommt, zumindest in Teilen kommt. Aber gut, damit haben wir, glaube ich, einen kleinen Blick auf die Wahl im Osten oder die Wahlen generell so ein bisschen genommen. Wir werden sehen, wie sie sich entwickelt und dann kann man ja unsere Worte daran messen oder auch nicht messen und entsprechend einschätzen. Ja, herzlichen Dank an alle, die heute wieder dabei waren. Danke an dich, Hans, dass du uns wieder fleißig unterstützt hast hier, wie immer. Auch wenn das Bild, was hinter dir immer hängt, wie, weiß ich nicht, es kann jetzt niemand im Podcast niemand sehen, aber ich kriege immer ein bisschen Angst, wenn ich darauf gucke. Vielleicht geht's auch nur mir so. Vielleicht müssen wir das irgendwann mal leaken, wie das aussieht, denn du bist ja auch bei Jung Naiv nicht mehr aus dem Zuhause zu sehen. Aber gut. Genau, zwei Hinweise noch. Denkt daran, allgemeine Feedback-Möglichkeiten, das kennt ihr ja bereits, ist immer noch möglich, wie heißt das? Der Feedback-Link ist richtig. Feedback. Ja, aber ich überlege, wie das Satz zusammen. Also Feedback-Link ist richtig, findet ihr wie immer in den Shownotes. Denkt aber auch Die einfachste Möglichkeit ist einfach über unsere sozialen Netzwerke oder die Socials, wie sie es jetzt immer neuerdings nennen, darüber genauso gut möglich ist. Und denkt daran, letztmalig die Chance, es gibt noch die Abstimmung zu der FAQ-Folge, die offenen Fragen, eure offenen Fragen. Sehr, 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 sehr zeitnah wird es da entsprechend eine Folge zu geben. Davon gehe ich jedenfalls aus. Und wir sehen uns und hören uns im Februar wieder. Thematisch können wir euch das Stand jetzt noch nicht genau sagen, wo es hingeht. Das müssen wir erstmal uns überlegen und planen. Aber es wird eine Folge geben. Und wir werden sehen, welchen Schwerpunkt wir dann entsprechend setzen. Dementsprechend.
Ich tippe auf Grönland.
Ja, ich vermute auch, dass der Blick Richtung USA gehen muss. Also ist irgendwie zwangsläufig der Fall. Da war lange nicht mehr drüber gesprochen. Und irgendwie ist mal wieder Zeit. Und ich musste daran arbeiten, dass ich nicht mehr in die USA einreisen darf. Insofern. Passt das. Wir wünschen euch eine schöne Zeit. Bleibt schön gesund, bleibt politisch vor allen Dingen und mit all den Worten, die ihr heute gehört habt, nehmt das nicht als Metapher, sondern als wirklichen Appell, politisch zu bleiben, politisch zu sein. Nur damit lebt unsere Gesellschaft und kommt voran. Außerdem bleibt gesund. Wir hören uns wieder Ende Februar. Macht's gut. Tschüss.
Das war der Politikgeflüster-Podcast. Schickt uns gerne Feedback per Mail oder besucht uns in den sozialen Medien. Bleib politisch und bis bald.